erwischen im Fall.
Band läuft.
So, jetzt stelle ich dich erstmal ganz kurz vor, mein Lieber.
Ja, ja, mach das.
Es mutet immer an wie eine Floskel, wenn man von einem Sänger behauptet, dass er auf den Bühnen dieser Welt zu Hause ist. Bei meinem heutigen Gast ist es jedoch nahezu eine Untertreibung, weil es nämlich genau so ist. London, Verona, Wien, Barcelona, Mailand, Genf, New York, Paris, Tokio, St. Petersburg, Prag, Budapest, Salzburg und auf nationalem Boden unbedingt Berlin, Dresden, Bayreuth, Hamburg und München.
Ja.
Und das sind Partien wie dem Freischütz-Max, Siegfried, dem Tannhäuser und Schönbergs Aaron. Ein Sänger, über den der Dirigent Scholti einmal behauptete, er verfüge über die schönste jugendlich-dramatische Tenorstimme, die er nach dem Krieg gehört habe.
Ja.
Mein Gast heute, der Tenor, Kammersänger und das Ehrenmitglied der Berliner Staatsoper unter den Linden, Rainer Goldberg.
So ist es, ja.
Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
Ja, gern.
Nur mal kurz vielleicht für die Leute, dass sie verstehen, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Und zwar genau genommen seit 2013. Man mag es nicht glauben, aber wir haben eine dänische Oper zusammen gesungen.
Wunderbar, die herrliche Sprache.
Oh. Auf Dänisch haben wir gesungen, ja, ja. Und zwar das Stück Peters Bryllup. Für die Nicht-Dänen, Peters Hochzeit.
Ja.
Das haben wir in Potsdam, in Leverkusen gesungen und dann auch in Kopenhagen.
Ja.
Absolut, ja, in der alten Börse. Gibt es auch auf CD. Also wenn es jemand nachhören will, das gute Stück ist auf CD.
Ja, die sind schon leider schon alle verkriegt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja,
wegen deiner Mitwirkung.
Ja, bestimmt.
Du hast nämlich damals den Hans Smet gesungen.
Wie heißt der?
Hans Smet.
Oh, das habe ich vergessen.
Ja, ich musste auch nachgucken, ehrlich gesagt.
Oh,
ja, aber bis nach Kopenhagen war es ein langer Weg, der nämlich begann im beschaulichen sächsischen Dorf Krostau im Landkreis Bautzen.
Da bist spricht du nicht, man aber nicht Dänisch.
Das spricht man nicht Dänisch, das sagt man ganz sächsisch, Krostau wahrscheinlich.
Nee, das stimmt nicht.
Auch nicht.
Wir sprechen nicht sächsisch da.
Nämlich?
Wir sprechen Oberlausitzer Dialekt. Das ist, es gab früher, oder ich weiß nicht, ob es die noch gibt, in den kleinen Dörfern dort oben, die Oberlausitzer Edelroller.
Ah, okay.
Das waren ein Chor, die sangen alles auf Oberlausitzer Dialekt. Und ich habe den natürlich auch gehabt. Bloß meine Sprachlehrerin, die ich damals hatte, als ich dann anfing zu studieren, die hat bloß gesagt, Goldberg, oh, das sagt alles. Aber ich habe es geschafft und ich habe einfach die Sprache behandelt wie Sing.
Ja.
Locker und als ob man genau Sing und sonst was. Und so ging das ganz gut. Ich musste ja auch Hochdeutsch auf der Bühne dann können.
Na klar.
Das ging auch gut.
Und Krostau selbst, wie muss ich mir das vorstellen, ist ein sehr kleines Dorf, eher ein Städtchen. Wie war das Umfeld? Sehr beschaulich?
Schön, Berge bis zu 500 Meter und viel Wald, aber eben weit, weit abgeschieden. Naja.
Deine Eltern, was haben die beruflich gemacht? Aus welchem Feld kamst du?
Ich bin ja nur geboren, das ist gerade 39, als der Krieg anfing. Mein Vater war schon eingezogen und so. Er kam erst 49 aus der Gefangenschaft wieder. Da war in jugoslawischer Gefangenschaft. Und unsere Familie, ja, es war schon ein bisschen Musik drin. Also der eine Bruder von meinem Vater, er war Posaunist in Bautzen, im Stadttheater. Und leider musste er seinen Beruf aufgeben, weil er DBC hatte.
Tuberkulose.
Lunge, also, oh Gott, zu seinem großen Ärger.
Ja.
Der war so ein Musiker mit Leib und Seele. Ne?
Also den hast du auch aktiv als Musiker erlebt?
Nee, das ist schon in den 30er Jahren gewesen, dass er aufhören musste.
Ah, verstehe.
Aber ich weiß ganz genau, dass er absolutes Gehör hatte und sowas. Aber er war der Einzige aus der ganzen Familie.
Was haben deine Eltern gemacht?
meine Eltern, also meine Mama war Weberin, das ist ja in der Ecke dort, also Textilindustrie. Und mein Vater war Webmeister dann zum Schluss. Naja, das hat er eigentlich, und das konnte er auch perfekt.
Du hattest Geschwister oder hast Geschwister?
Nee, hab ich nicht.
Nein, du bist Einzelkind.
Ja, es ist kaum leider der Krieg dazwischen.
Ja.
Und nach dem Krieg war es vorbei.
Ja, das ist verständlich.
Es ging auch so.
Der Name Goldberg lässt ja einen jüdischen Hintergrund vermuten.
Ja,
weißt du, wie das bei deiner Familiengeschichte ist?
Nee, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass wir, meine Eltern mussten Arier-Nachweis bringen. Es geht zurück bis 1792.
Ich glaube, 5 Generationen musste man nachweisen. Ne?
Ja.
Ich kenne das von meinem
und
Opa auch. Ja.
Das ist alles aus Kirchenbüchern.
Ja.
Also nichts mit Judentum und sonst was. Ich weiß, dass...
Also ist wahrscheinlich irgendwo im Mittelalter noch.
Meine
oder?
Tochter jetzt, die hat schlimme Briefe gekriegt, wie die so gegen die Juden, die Judenhasser.
Ja. Das heißt also, es lässt sich nicht nachverfolgen. Das war wahrscheinlich im Mittelalter irgendwann mal der Ursprung.
Genau,
oder?
Bestimmt gewesen.
Aber hattet ihr oder deine Familie besser gesagt im Krieg dann wirklich einen Nachteil durch den Namen?
Nee.
Also die Leute haben das schon Gott sei Dank differenzieren können und haben euch dann nicht auch mit Hass überladen.
Bei uns, ich glaube, auf dem Dorf, soweit das ist, überhaupt nicht vorgedrungen, dass das der Judenhass und sonst
was.
Keine Ahnung.
Du hast es schon gesagt, du bist ja in einem schicksalshaften Jahr geboren, 1939, nur wenige Wochen nach Kriegsausbruch.
Ja.
Was ist dir aus diesen Tagen überliefert? Oder was hast du selbst noch? Ich meine, bis 45, da reichen deine Erinnerungen wahrscheinlich selbst noch zurück.
Ja.
Was hast du aus diesem Krieg noch mitgenommen? Welche Bilder sind da? Welche Erfahrungen, Ängste? Kannst du das noch nachvollziehen?
Ja, ich kann schon noch. Also bis 44 ungefähr, also ab 44, da funktioniert meine Erinnerung. Ich weiß bloß, dass bei uns die ganze Straße zu Nazi-Zeiten musste da jeder Hausbesitzer in den Garten eine Fahnenstange haben. Ne? Und Es war wahrscheinlich Geburtstag von Hitler. Ich kann mich noch entsinnen, ich war 5 oder so, knapp 5, dass da die ganze Straße geflaggt war mit Hakenkreuzfahren. Wir als Kinder haben uns überhaupt keinen Gedanken gemacht. Wir gewinnen, so blöd wie wir waren. Na, aber das erste Mal habe ich da mitgekriegt, als bei uns, da ist es ziemlich, wir haben einen ziemlich steilen Berg, wo es hochgeht, die Straße, dass die Flüchtlingstrecks durchkamen. Und zwar voll bepackt, Bauernwagen, bauende Leiterwagen und Ochsen davor, Pferde und auch Kühe mussten die Wagen und den steilen Berg da drauf, das haben die auf die Viecher eingeschlagen und so.
Wahnsinn.
Das weiß ich noch. Da habe ich auch gedacht, oh Gott. Das Schlimmste, was ich eigentlich von meiner heutigen Sicht aus erlebt habe, war der 13. Februar 1945, nachts um 10, ich war 5 Jahre, ne, weckt mich meine Mutter und wir gingen alle auf die Straße raus und da sehe ich, der ganze Himmel knallrot, 60 Kilometer bis Dresden. Dresden brannte, der 13. Februar. Ne? Oh Gott, wir als Kinder haben uns natürlich überhaupt keinen Kopf drüber gemacht, was da passiert ist und wie viele Tote da sein könnte oder was überhaupt.
Aber ihr wusstet, da geht es um Dresden.
Ja, klar. Dresden brennt. Oh Gott.
Ja, es ist interessant, dass du das sagst. Ich kenne genau die Geschichte von meinem Großvater auch, weil der kommt auch aus einem sorbischen Dorf bei Bautzen, Kamenz, Nebelschütz. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Auf jeden Fall kenne ich auch die Geschichte, dass sie erzählt haben in dem Dorf, dass man nachts draußen die Zeitung lesen konnte, als Dresden brannte, weil eben alles so hell erleuchtet war.
Kamenz ist ja auch nicht so weit entfernt. Die sind ja höchstens 30 Kilometer.
Mm, Du hast schon gesagt, du hattest den Onkel, der da musikalisch Einfluss hatte. Aber ansonsten, wie bist du zur Musik gekommen? Ich meine, du hast eine ganz andere Berufsausbildung gemacht.
Ja, später dann, klar. Aber ja. Vorher, naja, ich habe erstmal, mein Vater, ich muss Geige lernen. Naja, mein Onkel, der macht auch Geigeunterricht und so. Und das war auch nichts für mich, üben und so. Aber ich wollte in die Musik. Ich wollte in die Musik. Naja, dann habe ich erstmal Schlosser gelernt. Das musste sein.
Von den Eltern aus.
Oh, und das war vielleicht eine Schinderei. Du weißt ja, wo Bautzen liegt. Mhm. Ja, und das war von uns 12 Kilometer entfernt. Ja.
Öffentlicher Nahverkehr war wahrscheinlich nicht vorhanden.
Nee, doch. Wir mussten, also ich werde mal den Tagesablauf. Früh um 5 Uhr aufstehen, 5:30 pünktlich, wahrscheinlich mit meinem Cousin, der musste die gleiche Strecke. So, da ging es nur 2 Kilometer ungefähr bis zur Station, wo der Zug fuhr, nach Bautzen. Ne? Also eine halbe Stunde laufen, auch bei. Und dort, damals gab es nämlich noch Winter und wie, bis 20 Grad minus. Und der Zug, der hatte dann natürlich auch Verspätung. Und wenn er kam, war er derart voll, dass wir standen wie die Heringe bis nach Bautzen rein. So, von Bautzen, vom Bahnhof, da war mein Betrieb, wo ich gelernt habe, der war, naja, und auch noch eine knappe halbe Stunde zu laufen. Das war vielleicht Menschenskinder, da war es meistens mit Verspätung dann da. Und ich war dann abends um 6 wieder zu Hause.
Wie lange ging das? Wie viele Jahre?
Die Ausbildung war damals bloß 2 Jahre als Schlosser.
Aber hast du durchgezogen bis zum Berufsabschluss?
Ja, Berufsabschluss. Da habe ich dort noch eine Weile gearbeitet, aber ich habe das nicht mehr ausgehalten. Das war ein Betrieb mit, also Stahlbau, also viel Bleche und Träger und alles schweres Zeug, viel geschweißt und Dreck bis zum Gehtnimmer. Du hast ja da die Augen verblitzt durch das, weil du unwillkürlich reinguckst in das elektrisch Schweißen. Du dauert nicht lange, hast du verblitzt, das siehst du nicht mehr. Und jeden Tag, ich habe, Kanal voll und verdient. So gut wie gar nicht. Ich bin dann, haben wir mit meinem Vater dann besprochen, der war doch in Kirschau, weißt du, wo das ist? Das ist leider neben. Das ist dann dieser Großbetrieb gewesen oder Großbetriebe, wo das schon seit einem halben Jahrhundert die Textilindustrie war. Und dort bin ich als Betriebsschlosser rein, also Reparaturschlosser und hatte ein bisschen mehr Gehalt, wenigstens. Und es war nicht so eine Schinderei. Ach Gott.
Aber nebenbei war die Musik schon ein Thema?
Ja, das war so. Ich habe Klavierspielen habe ich mal selber gelernt. Das habe ich mir abgeguckt von meiner Cousine, die üben musste. Und ich immer geguckt, wie macht denn die das? Das ging wunderbar. Jedenfalls hatte ich einen Freund, der spielte Geige. Der wollte auch Geiger werden, ist aber nicht geworden. Und ich Klavier dazu, und da haben wir im Pfarrhaus bei uns, im Gemeindesaal, da stand der Klavier, da haben wir ein bisschen so Musik gemacht, so kleine Nachtmusik von Mozart und so Sachen, Und die wussten ganz genau, meine Kollegen, dass ich gerne singe. Also nebenbei habe ich natürlich auch ein paar Arien gesungen, aber ich habe gedacht, ich bin Bass. Okay. Ja, und ich habe mich immer geärgert, dass ich nicht so tief kam. Wisst ihr denn, nun habe ich vor euch.
Also Osmin war nie drin. Ja.
Nee, aber ich kannte jedenfalls ganz paar Arien.
Aber war es durch die Kirchenmusik, weil in der Kirche gesungen wurde?
Ja, ich war im Kirchenchor,
Also da war so der Ursprung, wo du überhaupt gemerkt hast, irgendwie singen macht Spaß.
Mein erstes Solo habe ich in der Kirche gesungen. Und zwar, da gibt es von Heinrich Schütz, welche ist denn das? Johannes Passion. Und a cappella ist das. Ne? Und das haben die bei uns in der Kirche aufgeführt mit 2 Chören. Das war schon Jörg Walde und Krostau. Und da hatten sie noch kein für die kleine Partie des Petrus. Der singt nämlich, wenn er gefragt wird, bist du nicht ein, der und der und der und der, sagt, ich bin's nicht. Ne? Zweimal, ich bin's nicht.
Das war quasi das
ich
Debüt.
Ich habe das Programmheft noch da, da stehe ich zwar nicht drin, ja. aber ich habe es mich selber ja. reingeschrieben.
Ja. Das war in der Kirche in Krostau?
Das kam immer näher, das ja. kam immer näher. Ich fing immer mehr an zu schlackern und habe dann gesungen. Ja, das ging.
Wie alt warst du? Weißt du noch?
Gut, ja, war 18 oder so.
18, ja. Und bis dahin auch noch natürlich kein Gesangsunterricht, ja, nichts.
Gar also nichts.
Ins kalte
das,
Wasser.
Das ist das, nee, das mit dem Gesangsunterricht, das ist dann erst passiert. Also wir, ich war ja in dem Posaunenchor, also in Krostau bei der Kirche. Weißt du, ich habe Waldhorn geblasen und Trompete geblasen. Und bei uns, es war so Mode, dass bei den alten Leuten, bei 80. Geburtstag und so, wurde Ständchen geblasen. So, und da hatte ich einen Bekannten von hier, mein Onkel und so, die hatten zusammen studiert. Und er war Trompeter in Zittau oben, in Zittau Stadttheater. Jedenfalls, sein Vater hatte 80. Geburtstag in Krostau. Und das haben wir natürlich dort geblasen und hinterher wie immer in eingefahren. Ne?
Muss sein.
Und da haben mich der Herbert hieß er, der Trompeter, und sein Kumpel, der war Bassist, hier Streichbassist, der war mit da und hier Akkordeon, hat ein bisschen Musik gemacht, und da haben mich meine Kollegen da gehänselt, sing doch mal. Tatsächlich, naja, ein bisschen Alkohol, habe ich gesungen, O Solo Mio, auf Deutsch, ich konnte überhaupt nichts anderes. Mensch, sagt er, du hast aber eine schöne Stimme, lass es doch ausbilden.
Bom, so ging's los.
Das war's.
Wie klingt O Solo Mio auf Deutsch?
Doch eine Sonne ist schöner noch. Das bist nur du. Na ja, klar, aber ja. ganz gut, ja.
Ja, schön. Da hast du quasi das erste Mal dich mit dem Gedanken beschäftigt, warum eigentlich nicht Sänger?
Ja. Und dann, du, die haben mir so einen Floh ins Ohr gesetzt dort an dem Abend, dass ich sogar in der nächsten Woche schon jetzt passiert was. Ja. So, bin nach Bautzen gefahren, um mir einen Gesangslehrer zu suchen. Ja, nun geh mal hin, du brauchst ja nicht bloß hingehen. Das war derart schwierig. Da bin ich sogar ins Stadttheater gegangen, die singen ja selber noch hier. Ach so, da haben sie mich dann, ja, da ist noch eine alte Frau, die macht ein bisschen. Bin ich dorthin, du, tatsächlich.
Das war eine Sängerin vom Stadttheater?
Nein, das war eine uralte Dame schon, die hatte früher die hatte überhaupt keine Ahnung, wenn ich das hinterher so, na egal, jedenfalls, nee, sie sind doch Tenor.
Das hat die gleich schon festgestellt?
Das hat die festgestellt, naja, ich sag, bist du im Tenor? Mich hat der Vater nicht gestört. Ja, und die war Stimmbildnerin, die betreute den Chor im sorbischen Ensemble, weißt du, die hatten ja einen ganz schön großen Chor, ne? Und die hatte mir gesagt, ich werde ihn in Vorsingen verschaffen.
Für den Chor?
Für den Chor. Na ja, gut, okay. Ein
bisschen Geld verdienen.
Ja, ein bisschen so, mal sehen, wie es wird. Bin ich dorthin, da hatte ich zum Vorsingen, ja, ich habe das nicht mehr da, schade. Es gibt so eine verkürzte Fassung von der Max-Arie, weißt du? Agathes Liebes, da war da nichts. So, und der ganze Schluss fehlte. Und ich singe bis dorthin, weil ich das gar nicht anders kannte. Ja. Und der Chordirektor sagte dann zu mir, Ich sage, was noch und? Ja, das geht doch weiter. Das weiß ich noch nicht.
Was ich konnte schauen, war es sich.
Das Schöne, aber das Beste und das Schönste war, ich ging mit dem Vertrag nach Hause als erster Tenor in dem sorbischen Ensemble.
Ja, was will man mehr?
Gottes Willen. Und mein Vater war böse. Das ist doch kein Beruf.
Ja. Also singen. Die waren dagegen.
Na, das war mein Onkel wahrscheinlich. Er wollte es schon machen. Ich wollte singen und fertig. Erstens, ich habe ihn dann überzeugt, dass ich fast 100 Mark, also DDR-Mark, mehr verdiente. Du.
Gegenüber dem Schlosserberuf.
So, ja. Pass mal auf, wie fangen wir denn, oder wie ist die Dienstzeit? Da habe ich gedacht, weil als Schlosser, da hast du früh um 7 angefangen bis um 4. Ne? Da sagst du, was? Wir fangen um 10 bis um 1 und um 3 bis um 5. Ich bin bald nicht mehr geworden. Was, so viel Zeit, was soll ich denn mit so viel Zeit anfangen? Da hast du dich aber schnell dran gewöhnt. Du.
Und was habt ihr da zur Aufführung gebracht?
Ja, du, ganz schöne Sachen. Also wie das nur war, meistens so gemischte Lieder. Und ach, wir waren zwei Gruppen. Die eine, ich war in der Niederlausitzer Gruppe drin. Da musste Tatschikwas, weißt du, was das ist?
Nein.
Das ist die Vogelhochzeit.
Ah ja.
Die haben wir also im Winter, weißt du, das war ganz schön mit Bussen dran und... Und da durfte ich dann schon ein kleines Solo singen.
Ah, ja.
Ja, das war, da habe ich so ein Duett gesungen mit meiner Lehrerin. Wir hatten nämlich nicht die alte Dame, sondern wir hatten dann von Dresden kam eine neue, die kam direkt von der Hochschule. Und naja, ich bin dann zu ihr gegangen und dann nach ein paar Stunden sagt die, also, sie haben so eine schöne Stimme, ich muss sie meinem Professor mal vorstellen in Dresden. Da sage ich, wer ist denn der Professor? Nur der Arno Schellenberg, ich bin bald nicht mehr geworden.
Müssen wir vielleicht für die Hörer kurz dazu sagen, die mit dem Namen nichts anfangen können. Das war ein wahnsinnig toller Bariton, der unter Fritz Busch an der Dresdner Oper engagiert war und später dann sich einen verdienten Namen gemacht hat Pädagoge an den Hochschulen von Berlin und Dresden.
Ja, auch noch mit, ja.
Und in Dresden hattest du dann eben das Glück, ihn kennenlernen zu dürfen.
Naja, wir haben uns schwer... Also ich muss sagen, ich habe die ersten 3 Jahre überhaupt, ich wusste nicht, wo es lang geht. Er konnte mir das auch nicht so genau erklären mit den Arten und sonst was, obwohl ich verehrte ihn. Oh Gott, das war ja klar. Aber gelernt habe ich nicht.
Aber du hast bei ihm studiert, an der Hochschule?
Ja. Und nun kommt der springende Punkt in meiner Karriere eigentlich. Mein zweiter Lehrer, den ich nie kennengelernt habe, das war der berühmte Domgraf Fassbender.
Der hochverehrte Bariton. Den kenne
ich nicht, aber ich kannte ihn vom Fernsehen her und vom Kino. So, und der Domgraf Fassbender, also da war ich schon im dritten oder vierten Studienjahr war ich schon. Und ich hatte keine Höhe und es ging nie vorwärts und sonst was. Ich wollte wieder aufhören.
Mhm.
Jedenfalls im Fernsehen lief ein Meisterkurs. Bloß ein paar Minuten habe ich dazu geguckt, wie er seinen Schülern erklärte, wie sie locker sein müssen und bis in die Zehenspitzen locker, alles locker und dann mich nicht anblasen und sonst was. Ich dachte, Mensch, davon weiß ich überhaupt keine Ahnung. Das muss ich mal ausprobieren. Probiere und die Stimme geht ab. Wo ich keine Höhe hatte, mit einem Mal konnte ich bis zum hohen D. Da kannst du dir vorstellen, was da los war bei meinen Kumpels da. Die sagt, was ist denn mit dir passiert?
Bei den Studienkollegen.
Naja. Wir hatten nämlich in der Hochschule Ensembleproben, früh um 9 oder um 10 herum. Da machten wir Bohem, weißt du, so in Deutsch natürlich auch klar.
Aber da hast du schon Rodolfo gemacht.
Na klar. Naja, was war denn immer? Die wollten natürlich immer das hohe C hören, weißt du, in der Arie. Kein Problem.
Ein leichtes.
Das ging doch nicht, also weißt du, mit denen. Und mein Lehrer hat wahrscheinlich gedacht, das war auf seinen Mist gewachsen.
Dem hast du das nie gestanden, mit dem Fernsehmeisterkurs. Nee.
Aber ich habe es der Brigitte mal erzählt, die Fassbänder, ja, ist da die Tochter.
Ja. Ja, ja,
ich sagte, ja, ja.
Und was war deine erste Opernerfahrung als Zuschauer? Ich meine, du hast in Dresden studiert, ach, also nehme ich an, du hast ja auch dort...
Nee, wir haben schon... Also Oper habe ich schon kennengelernt auf, bei uns da in Krostau, daneben Ort Schirgiswalde, kennst du den?
Nee.
Kennst du auch nicht. Da gastierten die vom Theater von Zittau, von der Landesbühne und von Bautzen. Und natürlich haben wir da alles, ich immer alles gesehen.
Ja. Und wirklich die großen Opern, Spieloper?
Ja, ja.
Große Opern,
die Entführung aus dem Sarail Postillon-Volant-Schimmer, viel Operettenzeug und so. Ja, ja.
Ich meine, das ist ja heute, kann man sich das nicht mehr vorstellen, das ganze Theaterensemble auch in so kleinen Orten gastiert haben. Ne? Das ist ein großer Luxus.
Das habe ich das selber genug erlebt, noch von der Landesbühne.
Wo du dann später engagiert warst.
Wir hatten 10 Abstecherorte.
Ja, ja, ja.
Mein lieber Freund. Aber es war manchmal eine Quälerei.
Das glaube ich. Wahrscheinlich in Busse gepfercht, übers Land, oder?
Nee, nicht wegen Busfahren. Das war kein Problem. Aber meistens war es die Akustik in den Räumen. Die waren so unterschiedlich. Ich weiß nicht, ich konnte mich jetzt... wir spielten in Riesa im Kino. Akustik gleich Null.
Ja.
Nur sing mal, du Tosca und so eine Sachen. Machen wir das auf der kleinen Titsche, auf der kleinen Bühne. Ja. Und ging alles. Ah, ja, ja.
Auf Deutsch wahrscheinlich. Ne?
Was?
Auf Deutsch.
Alles auf Deutsch, ist klar. Dann waren wir doch den ganzen Sommer über in auf der Felsenbühne in Rath.
Ja.
Das war natürlich so. Aber ich sage dir, eine gute Schule ist das.
Das glaube ich.
Du musst dich jeden Abend auf eine andere Akustik einstellen.
Na klar.
Ich weiß noch, in Pirna oben, da war es derart überakustisch.
Das ist wahrscheinlich auch, da hat jeder so entweder für sich entschieden, das ist nicht mein Beruf, oder die ganz Harten haben gemerkt, doch, das ist es und sind da durchgekommen.
Jedenfalls, ich merkte, es ging immer weiter so. Abschwurz und wieder weiter, ja.
Auch wahrscheinlich viele Vorstellungen innerhalb der Woche.
Ich hatte zu viel gemacht. Das war 67, kannst du dir vorstellen, ich sang Cavalleria Rusticana unter Mantel von Puccini. Alles schon ganz schöne Hammer, weißt du.
Für einen jungen Sänger, definitiv.
Und naja, wir hatten natürlich erst vorher ganz schön immer drauf, seitdem das ging, weißt du, immer drauf und die Kneipen vor allen Dingen. Da gab es in Dresden... Das muss ich erzählen.
Ja, unbedingt.
Das gehört dazu. Gegenüber von Neustädter Bahnhof gibt es leider nicht mehr. Das hieß Alt-Dresden, das war eine Weinkneipe. Und dort sind wir Studenten rein. Ja, da war, also, einer, der spielte ein bisschen Klavier und Dings da. Und, ach, ja. Und der spielt eben auch klassische Sachen. Naja, wenn ihr von der Hochschule seid, dann müsst ihr auch singen. Naja.
Was musstest du da alles zum Besten geben? Dein ganzes Repertoire?
Die schwersten Sachen. Vom Rigoletto bis Postillon von Hause. Mit Nunde. Ja, ja.
Best of Tenor.
Aber fest, natürlich. Ja, ja. Schade, es existiert davon leider keine Aufnahme.
Ja.
Und die damals dabei waren, die sind fast alle gestorben.
Aber hatte das auch Folgen für dich, wenn du sagst,
war
die Stimme da schon ein bisschen auch Gefahr abzustürzen? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe da gar nichts gemerkt. Mit einem Mal wurde ich heiser und es ging nicht mehr weg. Und da bin ich das erste Mal überhaupt zum HNO-Arzt gegangen. Ich weiß noch, in der Akademie Johannstadt in Dresden.
Da habe ich gewohnt.
Der Dr. Heidelbach. Kennst du den noch?
Nein,
die sind glaube ich alle gestorben. Da guckt er rein, oh Gott, ja, da ist was drin. Ja, es muss raus. Ja, und,
was waren das, Knötchen oder Verdickungen? Das reicht, um
das reicht absolut zu.
Die Stimme negativ zu
beeinflussen. Dann haben die mich wochenlang behandelt mit Stimmruhe. Das war alles operieren, da hat sich keiner getraut.
Na klar.
Ich bin bald verrückt geworden, sage ich dir.
Wurde nicht besser?
Überhaupt nicht. Und bis mein Lehrer, der Arnold, mal zu mir sagte, du hör mal, Da gibt es einen HNO-Arzt am Neustädter Bahnhof in Dresden. Und der hat mir früher mal, die Mandeln rausgenommen. Mhm. Geh doch mal hin. Und ich bin dorthin, so, weißt du, so. Und da guckt er rein, ja, das muss raus. Ja, ich sage, ja, wer soll denn das machen? Ach, das mache ich. Und der hatte nie Zeit und sagt, das ging alles schnell. Also ich habe die Woche am Donnerstag, habe ich OP-Tag im Diakonissenhaus. Da kommst du mal rum und fertig, bumm. Oh Gott, das gibt's doch nie. Und dann bin ich dort Donnerstag früh angedacht, ja, jetzt geht's los. Von wegen, du hier, hier so ein Stuhl, wie ich bin. So, die Schwester zerrte mir die Zunge raus. Da kriegte ich diesen Anästhesie-Spray rein, war doch nichts, ne? So, und da ging er mit so einer, ich sehe das Ding noch, so eine gebogene Zähneschere, so, und hier rein. Und kaum hat er das Stimmband angefasst, da richtig große Kotzen.
Das kann ich mir vorstellen.
Nee, das war doch eigentlich alles betäubt.
Oh Gott.
Wollte ich schon machen. Das hat er ein paar Mal gemacht. Sagt er, Mensch. Da sagt er zu mir, also wisst ihr was, Herr Kammersänger, du gehst jetzt eine Woche ins Bett, ruhig, mit schönen Faustan, war damals jedenfalls eine Woche und so. Jetzt kommt der Spaß an der Sache. Jetzt hatte ich Angst, dass mir das wieder passiert. Da habe ich mit dem Finger ausprobiert und den Brechreiz auszuhalten. Jetzt kam die Operation kam, da haben die mich wahrscheinlich schon so voll mit Beruhigungsmitteln voll gespritzt, was ich blablabla. Dann bin ich auch wieder dort rum, jetzt ist los wieder. Und dann ging das mit aller Ruhe. Da sagt er, hier, siehst du mal, hier ist er.
Konntest du dir angucken?
Also, da hat er immer das wie so eine kleine Warze, weißt du. So, dann sagt er zu mir, das sagt er zu jedem Kammersänger.
Ja, ja.
Also mein lieber Kammersänger, du kannst ja zu Hause sowieso die Gusche nie halten, ne? Du bleibst jetzt 3 Wochen hier und hältst die Schnauze, schreibst alles auf und mein lieber, aber das war meine Rettung.
Ja. Ja,
das war meine Rettung. Als ich nach 3 Wochen widersprechen durfte, da habe ich gedacht, oh Gott, wo ist denn meine Stimme hin?
Musstest bei Null anfangen, ja.
Gar nicht war mir da. Ich grunzte wie so ein Schwein. Du. Ich dachte, nur jetzt bist du Bass geworden. Ja, das Schöne an der Sache war, mein Lehrer, der hat sich dann auf mich gekümmert, das war also irre. Fast jeden Tag bin ich zu dem rausgefahren. Habe immer leichte Übungen gemacht, bis es so langsam kam, du.
Mhm.
So langsam kam das dann, du. Und was denkst du, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich meine Höhe wieder hatte. Aber die Tiefe blieb.
Na, nicht schlecht.
Und da konnte ich Wagner singen. Vorher wäre das nie gewesen.
Ist ja witzig. Ja. Aber das war schon, als du im Engagement warst oder noch während der Studienzeit?
Das war 67 war das.
Ja.
Ich war das erste Jahr im das zweite war ja schon im Engagement.
In den Landesbühnen Sachsen in Radebeul. Ja. Wie kam überhaupt der Weg dorthin? Wie kam es zum ersten Engagement dort?
Das erfahre ich nicht.
Also vom Chor, ich meine, wir waren im Chor in Bautzen und dann nach Radebeul.
Ich war ja nur schon in Dresden beim Arno West und da ging das ja schon ganz gut. Wir Domgraf, ne? Und da treffe ich zufälligerweise auf dem Bahnhof, weil ich nach Hause fuhr Sonnabend und da war Siegfried Baubkus, den wirst du ohne mehr kennen. Naja, das war ein Bariton, der war in Landesbühne und hatte beim Schellenberg studiert. Und ich treffe den und, so sag mal, wie ist denn das? Landesbühne, braucht ihr keine Tenöre? So, klar. Da sag ich, wie soll ich denn das machen? Ja, muss er mal rauskommen vom Vorsingen. Ja, wie denn? Ach, sag doch, pass mal auf, am Montag ist Vorsingen. Da kommst du mit raus. Du, ich keine Ahnung davon, dass man sich da erst bewerben muss. Oder sonst was. Ich bin einfach hingegangen.
Ja,
du, ich will jetzt vorsingen, ja. Du sagst, nee, heute ist kein Vorsingen, die haben alle abgesagt. Ach, ein bisschen rumgedrückt und sagt, ja, na. Ach, na ja, wenn sie schon einmal da sind, hier, dann zack, mal auf der Bühne, da haben wir auch gedacht, haben so armer Student, ja. Sag ich mal, weißt du. Ja, was war das Schönste wieder dabei?
Ging's mit dem Vertrag nach Hause.
So ja. Ist es.
Was hast die du gesungen, brauchen, weißt du noch?
Ja, ja, ich habe gesungen Mädchen aus dem Goldenen Westen.
Aha.
Ja, lass es sich glauben, ja, da, 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 da. Und Rigoletto. Aber nicht die Oviso Trüger, sondern.
Questa Quella.
Und dann war. Und in der Reserve hatte ich noch die Stretta mit.
Aha.
Die haben wir aber nicht singen brauchen. Tja,
vom
da
Fleck
war,
weg
und
engagiert.
Die brauchten nämlich in ersten Geharnischten für die Zauberflöte. Ja, freilich, mache ich das. Na, ich kriegte immerhin für die Vorstellung dann, ich glaube, 40 Mark.
Aber du warst noch nicht fest engagiert?
Nee, als Gast, ein Jahr als Gast. Aber da habe ich schon, na, das ging weiter dann, pass mal auf. Nach dem Geharnisch, das war ja im Winter noch, ne? Und dann kam Frühling schon und plötzlich hatten die keinen Tenor für die Felsenbinderaten, für den Bettelstudent, der Simon im Bettelstudent, was schon ganz schön, denke ich. Ich stand im Juli oder Juni 66 als junger Student noch das erste Mal in der Felsenbinderaten als Simon.
Und wurde die da verstärkt? Oder hat
überhaupt
man da,
nicht, gar nein. Nicht. Nee, nicht verstärkt.
Ja, ja. Ich meine, das ist nicht ohne Open Air auf so einer großen
das
Bühne.
Ne? Du, also für mich war das,
ja, ja.
Ich kam mir vor wie Caruso, sagt er. Hier, ich, schöne Kostüme und ich war noch jung an Jahren, nur guck mal, ich war 26 Jahre war ich.
Ja.
67 kam dann dieser Mister.
Ja. Da hast du dann pausiert.
Das hat mich ganz schön zurückgegeben. Ja, aber
das Engagement blieb bestehen. Also die haben dich da gewähren lassen.
Ja, da waren sie alle.
Ja.
Da habe ich schon mal Glück gehabt, wenn ich mal richtig krank war, dass da...
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank.
Ist auch nicht selbstverständlich.
Heutzutage, ja. Wenn du da Gast bist oder bloß freischaffend bist, da kannst du aber auf die Gusche fliegen, du. Na, das Schönste war ja nach meiner Stimmbandoperation. Jetzt haben die ja natürlich gedacht, weißt du, na, Goldberg, der ist weg vom Fenster, weißt du. Hier kommen aber die lesen mich nicht. Also eine Vorstellung singen in Radebeul und haben sich das mal angeguckt. Mhm. Bei anderen haben sie es nämlich gemacht. Bei mir nicht. Ich musste in der Aula unten schön das ganze Programm singen. Ich dachte, na, warte ab. Die Bude war knallevoll, natürlich, freilich. Und der Günter Leib, der saß vorne auf der ersten Reihe, weil er ja der Gesangsprofessor war für die Abteilung, weißt du, er war sich selber, weißt du, was er nämlich war? Backmesser. Ich musste eine Barockarie singen und da habe ich aus Poros was gesungen, eine Arie, und habe mich da irgendwo in den Koloraturen mal ein bisschen vermurkst, eine falsche Weiche. Das hat er gemerkt und dachte, das war's. Meine Eins war weg. So war es auch. Aber wisst ihr, wie der sich hinterher ausgesprochen hat? Da guckt euch den Modell Goldberg an. In der Hochschule war es so eine Scheiße mit dem, du. Und dann geht er an der Landesbühne und da hat er so eine Karriere. Ja. Das gibt's nicht. Ich habe mit dem oft noch Meistersinger gesungen.
Ja.
Das war der richtige Backmesser. Das war der richtige. So wie er so war,
steht, ja.
So war er auch auf der Bühne, aber genauso.
Wie war es für dich, da du ja in Dresden dann engagiert warst, in Radebeul studiert hast? Du hast ja sicherlich auch das, was von der Semperoper noch übrig war nach dem Krieg, wahrgenommen. Ja. Wie war das für dich?
Für uns war das natürlich das Größte, die Semperoper, Menschenskinder. Und hinten, das war ja nur alles zu und Ruine, aber hinten war ein Loch drin.
Okay.
Da konnte man reinkriechen.
Ach was.
Da sind wir als Student dort rein und dann, oh Gott, wie sieht denn das ja aus?
Tatsache, da konntet ihr in die Ruine einsteigen.
Aber wir haben dort gesungen, dort drinnen, und konnten dann sagen, wir haben in der Semperoper gesungen.
Und du hast natürlich nicht ansatzweise daran gedacht, dass du später mal einer der Sänger sein wirst, die das Haus wieder eröffnen.
Ah ja.
Da hast du quasi dein Debüt schon vorgezogen. Ist ja lustig. Ja, weil der vordere Teil war ja relativ unzerstört. Ich meine, Zuschauerraum ging ja noch halbwegs. Das Bühnenhaus war total kaputt.
Ja, war alles weg. Die Ränge alle runtergebrochen.
Ja.
Und weißt du, warum wir Freischütz gespielt haben? Das weißt du nicht.
Es war die letzte Vorstellung vor Schließung, ne?
Die letzte Vorstellung hat mein Lehrer gesungen. Als Ottokar.
Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich meine, man weiß es ja, das können wir ja vorwegnehmen. Du hast des Öfteren dann später an diesem Haus und auch im Vorgängerhaus, wo es noch im Schauspielhaus gespielt wurde, den Max gesungen. Dann natürlich 85 auch als einer der Sänger zur Wiedereröffnung. Aber wie ging es dir? Ich finde, Freischütz in Dresden ist wirklich etwas Besonderes. Ich habe nur in Dresden in Kilian gesungen, ein paar Jahre.
Ach du auch, ja.
Aber ich habe es immer als was ganz Besonderes empfunden.
Was, hast du die Herzinszenierung noch?
Leider nein. Ich habe wir haben eine sehr schöne Inszenierung derzeit. Das ist die vom Axel Köhler, von dem Sänger Axel Köhler. Ja. Sehr schön inszeniert, wirklich. Ja. Und ich habe da jetzt eben 3-4 Jahre den Kilian gemacht.
Das ist doch gut.
Und ich fand das immer was ganz Erhebendes, Freischütz in Dresden.
Oh, ja,
ich finde,
ja,
man spürt irgendwie, dass diese Oper mit diesem Haus so verbunden ist. Und mir ging es immer durch und durch.
Weißt du, dieser Max, also Freischütz, das ist mir ein ganzes Leben, ist der mir hinter, oder bin ich dem hinterher gerannt, oder er hinter mir.
Ja, ja.
Ja, ja, nur Freischütz, das war, guck mal, das ging in der Landesbühne los, aber nicht im Haus, nur in
Raden,
aber bei Wind und Wetter, ne? Manchmal bei Sturm und manchmal knallte die Sonne derart wieder. Und, ja. Und dann, was war denn das Nächste? Ach so, als ich nach Dresden engagiert wurde, von der Landesbühne aus, ich habe nicht vorgesungen.
Das habe ich vorgesungen?
Aber ich musste eine Vorstellung singen, Freischütz. Und da kriegte ich natürlich die dementsprechenden Proben und der Kurz hat mich ganz schön auseinandergenommen.
Wann war das? In den 60ern noch?
Nee, das war 72.
Mhm. Ja. Damit hast du dich quasi dem sächsischen Staatsopernpublikum vorgestellt, als Max.
Da wurde ich engagiert und mein Vater war wieder versöhnt.
Engagiert, dann direkt fest nach diesem Max?
Ja.
Toll.
Ja, und dann zur gleichen Zeit meldete sich aber Berlin denn auch. Die wollten mich auch haben.
Die haben auch schon mitgekriegt, dass da Tenor gerade in den Startlöchern ist.
Auch 72. Ich weiß noch, war meine kleine Tochter mit, also die Elke jetzt, und meine Mutter mit. Ich bin mit dem Auto gefahren. Ach, da habe ich mir noch gar nicht getraut, reinzufahren. Ja. Sag mal, in Karlshof, nee, draußen, ja, irgendwo, nee, Adlershof. Habe ich ihn stehen lassen und sind wir so reingefahren. Und da hatte ich noch ein Vorsingen. Ich hatte nämlich vorher schon vorgesungen, das war nichts. Und da haben sie mir gesagt, ich soll doch mal in Wagner singen. Und dann haben sie mir gesagt, also Walküre. Da habe ich dort Walküre vorgesungen. Warst du engagiert?
In Berlin dann auch?
Als Gast, als fester Gast. Aber von wegen bloß mal ein Stück hintereinander weg. Ich hatte zwei feste Verträge dann, so ungefähr. Mensch,
Wahnsinn. Und dann bist du immer zwischen Dresden und Berlin hin und her getingelt.
Wind und Wetter, auch im Winter, du mein Lieber.
Und ja eben auch die größten Partien. Also du hast sofort auch in deinem Fach.
Was glaubst du denn, was ich dort gesungen habe?
Ja.
Aber nicht, dass mich der Pischner war, der unser Intendant damals.
In Berlin.
Dass der mich dann so also ausgenommen hätte oder sonst was. Nee. Von wegen großartiges Wagner singen schon und sonst was. War überhaupt noch nicht zu machen. Der ließ mich schön französisches Fach und
Ja eben, du hast doch Partien gesungen, mit denen man dich heute vielleicht gar nicht mehr identifizieren würde.
Was?
Weil man einfach gar nicht weiß, dass du das auch alles gesungen hast. Du hast Carmen gesungen, den José. Du hast Peleas gesungen.
Ja.
Alfredo in Traviata.
Ich habe Faust gesungen.
Faust, natürlich.
Ja, aber den Gounod und in Dresden, den,
Busoni?
Den Faustverdammung von
Berlioz.
Berlioz, ja. Ja, ja.
Aber dann...
Oh, der Faust, ja, der Gounod, das war eine feine Sache. Ja.
Den hast du hier in Berlin gemacht?
Ja, ja. Ich habe den geliebt. Ja, oh nein, sage ich.
Herrliches
ja.
Stück. Mit der Casa Pietra wahrscheinlich?
Nein, die wollte nicht.
Die wollte nicht.
Die wollte nicht. Die war irgendwie beleidigt. Sie durfte nicht, die hat irgendwie können die Premiere nicht singen, weil sie krank war und sowas. Dann hat sie gesagt, nein. Das hat die Hajoschowa gesagt. Ah, und das war hervorragend.
Die Magdalena Hajoschowa.
Och, ja. Das war schön. Weißt du, wenn du auf die Bühne kommst und naja, dann schlimm, du musst, wenn die Arie weg ist mit dem hohen C, dann, weißt du, dann wirst du ruhig. Und die Arie ging immer. Vor dem hohen C habe ich mich ans Fensterkreuz so richtig geklammert, so. Und schön hochgepfeifert. Ich habe noch Live-Mitschnitte drauf. Oh, was du, ich sage dir.
Toll.
Ja, und dann kommt das Liebesduett und das läuft natürlich. Aber wie.
Da hast du aber auch eine kongeniale Partnerin gehabt. So eine hochmusikalische Kollegin wie die
Hajoschowa. Ich habe gerne mit der gesungen.
Wie war das überhaupt? Also wir haben eben schon gesprochen, du hast große Partien gesungen, quer durch die Fächer. Konntest du auch mal Nein sagen? War es immer im Dialog mit der Intendanz oder gab es den Plan, so Goldberg diesen Monat?
Ich hatte nie einen Grund, abzulehnen oder sonst was. Selbst die, wo ich dachte erst, oh Gott, da hatte mir der Pischner gesagt, also die singen Lucullus jetzt. Ich sagte, verdammt noch einmal, du. Also, naja, ich habe aber nie Nein gesagt. Und dann lag mir die Partie derart gut.
Ja, das
oder,
ist toll.
Oder in Dresden.
Ja.
Moses und Aaron, das war ja noch am Anfang, weißt du.
Da kam er schon auf dich zu, ja.
Aber Aaron. Ich sage dir, du. Das war gewaltig schon, du.
Wo war gefühlt dein Zuhause? Ich meine, du hast an diesen beiden großen Bühnen gesungen, aber welche Bühne ist jetzt im Nachhinein gesehen eigentlich deine Lieblingsbühne gewesen? Hier in Berlin?
Ja.
Da stimmte alles, ja?
Ja, na, alles stimmte nicht, aber ich habe doch hier, muss ich schon sagen, doch hier am liebsten gesungen. Mhm. Ohne warum. Ja, Semperoper, es war ganz schön.
Aber hier war es irgendwie...
Hier war ich zu Hause dann. Naja. Deswegen bin ich auch hier geblieben.
Und bis heute, muss man ja sagen. Also du bist nach wie vor dem Haus eng verbunden als Gast.
Ja. Naja, nun bin ich ja nur Ehrenmitglied und noch so, jetzt können sie mich nicht mehr rausschmeißen.
Kammersänger?
Ja, gut, ja, das ist schon so lange her, das will schon keiner mehr.
Ja, das aber darf man nicht unerwähnt lassen. Du bist Kammersänger in Dresden und in Berlin.
Nee.
In Berlin nicht?
Nee.
Ah, ich dachte
nur in Dresden. Nee, das ist, kann man nicht sagen, das ist Dresden oder so, das war ja... DDR.
Ja, ach so.
Überhaupt, ja. Das ja immerhin nicht.
Ja, ja.
Meine, manche sagen ja nur DDR. So, für mich war das eine Ehre.
Absolut.
Aber eine absolute Ehre.
Natürlich.
Das ist genauso wie mit dem Ehrenmitglied jetzt zu sein. Das ist also, das ist
für mich. Eine verdiente Auszeichnung.
Das habe ich aber auch.
Ganz klar.
Ja, und Herr Barnbäum hat mich ja noch mal begleitet. Ja.
Du hast gesungen, ich hatte leider keine Zeit. Du hast uns eingeladen, ich hatte leider keine Zeit. Ich wäre sehr, sehr gerne gekommen.
Wir haben sogar mit Daniel noch eine Probe vorher gemacht. Oder?
Was hast du gesungen?
Hier die Ungeduld von Schubert.
Schön.
Noch ganz schön, du. Sag ich ja.
Nein, das ist ja so bewundernswert, wie intakt deine Stimme ist. Du hast das größte Fach gesungen, aber die Stimme ist nach wie vor in einem wunderbaren Zustand.
Ich habe vorige Woche mit der Barbara das Schlussduett aus Siegfried gesungen. Kannst du dir das vorstellen?
Eigentlich nicht, aber ich kenne dich. Ich weiß, dass du es gemacht hast.
Mit voller Stimme, du.
Ja.
Mensch, das kennen wir nochmal.
So, und dann kam auch relativ schnell schon natürlich, du hast es gesagt, Thema Wagner. Der wurde dann schon relativ schnell zu deinem zentralen Komponisten.
Ja, doch. Pass mal auf, das ging los, als ich damals in Dresden engagiert wurde mit dem Falschen und so. Da hatten die mir schon auch die Walküre aufgebrummt. Die habe ich zweimal gesungen. Habe ich gesagt, nee.
Das war deine erste Wagner-Partie?
Nee. Das war mir noch zu massiv alles und sonst was. Nee. Und das ging dann weiter hier in Berlin. Aber viel, viel später erst, da kommen als erstes, glaube ich, der Fliegende Holländer. Das ist ja nur noch eigentlich
die Lyrische
Meyerbeer. Party, Meyerbeer ja. Oder so. Ja. Das ist fast noch italienisches.
Ja, ja.
Also es singt sich, also für mich war das wunderbar. Mhm. Und dann später erst, ja, das hat dann lange gedauert. Ich weiß noch, es war mal so, das war mit Swedner. Ja, der hatte ja damals den Wenckhoff, weißt du, also den, unseren Spaß Wenckhoff,
ja, weißt du noch? Natürlich.
Ja, und der sang ja das ganze Wagner-Fach und sowas. Nee, da war noch nie dran zu denken, aber ich durfte dann mal, ich glaube, im dritten Akt Parsifal, Konzertant mit Swedner singen. Und da war er plötzlich, oh, und ja, und
dann da tat sich was auf.
Den auch auf der Bühne machen. Ne? Und den ersten Durchbruch mit Wagner, das war dann 78, glaube ich, in Dresden. Mit Tannhäuser.
Ja, ja, der kam in Dresden 78 schon.
Ja, ja.
Und der Schuh saß.
Der saß aber, du.
Und den hast du dann auch sehr lang noch gesungen. Ich weiß, 2005 hattest du, glaube ich, deinen letzten Tannhäuser.
Auf der Wartburg.
Ja.
3 war der Abschied von... Das war noch der Abschied mit Weikel.
In Berlin hast du ihn dann gesungen, ja? Das war der letzte Tannhäuser in Berlin.
Und
2003?
Ja, ja. Na, ich war immerhin schon 64. Ja, und dann ging das so eins nach dem anderen weiter. Mein lieber Freund, du. Ich weiß noch, da kam der Rienzi in Perugia. Wenn du das hörst, das liegt mir aber wie Butter, sag ich
dir. Ja.
Ja, und dann den Parsifal habe ich ja dann jede Menge gesungen. Gott, oh Gott, oh Gott, was gibt's denn noch von einem Meistersinger?
Den Stolzing, hast du David gemacht oder bist du direkt zum Stolzing?
Ach, direkt zum Stolzing. Ja. Den ersten Stolzing habe ich hier in Berlin gesungen. Oh Gott, oh Gott, naja, ich möchte es lieber nie erzählen, du.
Erzähl.
Ich erzähle meine Schandtaten, soll ich erzählen?
Na, unbedingt.
Na gut. Ich habe einen Schutzengel gehabt, muss ich schon sagen. Also wir hatten eine Meistersingerprobe noch, einen Abend vorher, ne, mit Kurz, der dirigierte und was weiß ich, jedenfalls nach der Probe sind wir im Casino versackt. Aber Gott, jämmerlich bis in die Morgenstunden. Oh Jesus Maria, jedenfalls früh, oh, bist du denn verrückt? Du musst doch heute Abend singen.
Das war Vorstellung, ja?
Was?
Am Abend war Vorstellung oder Probe?
Ja. Oh.
Und?
Oh, ja. Es lief wunderbar.
Darf man nicht sagen. Wir wollen keine Werbung machen für den Alkohol.
Also, liebe Gott, das soll man vergeben, bitte. Das war, ich hatte Arme und Schutzengel geschickt. Weiß Gott. Oh.
Also das Preislied ging gut über die Lippen, ja?
Ach, natürlich, Mensch. Ich weiß noch, meine alte Bekannte, die jetzt 93 ist, ne, die war natürlich, war sie drin. Und ich dachte, ach Mensch, das können doch, wie geht denn der ran am Anfang? Das hält er doch nicht durch.
Ja.
Ja, der hielt sie aber durch. Ja, und seitdem habe ich auch also jede Menge Meistersänger gesungen.
Ja. Unter anderem gibt es da einen ganz tollen Mitschnitt aus Tokio vom Gastspiel. Das der Staatsoper gibt es ein Video.
Ach so, ja, das schon. Ja,
auch
das,
mit einem,
das ist mit das Beste.
Ja, mit einem aber wunderbaren Preislied. Wo du mir erzählt hast, da warst du gerade frisch verliebt. Deswegen ist das Preislied so gut gelungen.
Wir haben das erzählt.
Das hast du mir mal erzählt.
Ja, stimmt.
Und die Angebetete saß im Publikum. Und da gab es eine genaue Adresse für das Preislied. Ja.
Ja.
Ach, wie
schön. Ja, aber der Schönste war eigentlich hier, das hier oben ist. Ja. Hier siehst du das hier oben. Meistersänger. Covent Garden.
Ah, da hast du es auch gemacht.
81 war das.
Ja.
Weißt du, wer das ist? Die Dame, Lucia Pop.
Die Lucia Pop. Ja, mit der hast du auch die Daphne unter anderem aufgenommen.
Oh,
ne?
Das ist, glaube ich, das Beste überhaupt, was wir jemals geliefert haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja.
Oh Gott.
Ist auch eine tolle Sängerin. Ja.
Hast du die Aufnahme?
Natürlich.
Oh, ja, natürlich.
Ja, du sprichst hier leider mit einem Aufnahmen.
Das war aber auch so ein Ding mit der Daphne. Die ganze Zeit war ich so blendend bei Stimme und der letzte Tag, wo ich meinen Schlussgesang aufnehme.
Und dann habt ihr es nochmal verschoben.
Ich sage, ruhig. Man macht das so, nehmt das Orchester auf und ich synchronisiere.
Ja.
Naja, es blieb mir nichts anderes übrig.
So habt ihr es dann gemacht?
Ich habe es schon gemacht, nur ein Vierteljahr später. Dann.
Ach so.
Aber du, das ist eine, was das für eine Arbeit ist. die Synchronisiererei.
Ja, das
du bist ja in dem Raum da ganz alleine drin. Es muss ja der gleiche Raum sein. Ne?
Naja.
Und du hörst nur über die Kopfhörer das Orchester und singst dann, aber mit Kopfhörern kannst du nicht singen. Du musst dich selber hören.
Ja,
weißt du?
Ja, ja.
Eine Seite Kopfhörer, so singen und dann, oh mein, die halbe Nacht durch. Ich war am Ende, aber das merkst du überhaupt nicht.
Geblieben ist ein schönes Dokument, ja.
Wunderbar.
Hast du die Rolle dann, den Apollo, auch mal auf der Bühne gesungen?
Nein, nein. Nee.
Ja, es ging ja dann relativ schnell nach den Erfolgen in der DDR, in der ehemaligen DDR, ging es ja auch schnell los dann mit Engagements im westlichen Ausland. Wie war das für dich? Ich meine, es war ja nun damals alles andere als normal, über die Grenze zu gehen und zu arbeiten.
Du hör mal, das erste Gastspiel, was wir, also es kommt darauf an, das waren erst Ensemble-Gastspiele.
Ja.
Das erste Gastspiel überhaupt, nachdem ich hier vorgesungen hatte in Berlin, 72. So, da sagte die Frau Schubert, unsere Chefin da vom KBB, wir fahren am Anfang März 3 Wochen nach Paris mit Wozzeck, mit Walküre und ich war ja bloß in Wozzeck dran.
Den Tambourmajor.
Ne? Ja, den Tambourmajor, ja. Das war eine schöne Inszenierung mit dem von dem Kelch noch, die alte. Also Dekoration gab es nicht viel, es war alles viel Beleuchtung.
Mhm.
Wir mussten ja alles auf verschiedene Bühnen einstellen können.
Ja, eben.
Weißt du?
Ja.
Die mussten ja, die brauchen das Geld.
Na klar,
ja.
Die Devisen, ja.
Und da waren wir dann 3 Wochen in Paris, sag ich dir.
Also du konntest auch was von der Stadt sehen, von der du wahrscheinlich nie gerechnet hast.
Ja, aber nur. Na, was du denkst du denn? Wirst. Erstens haben wir da war. Wir wollten ja auch ein bisschen was kaufen.
Ja.
Ne? Und wir kriegten ja pro Tag 50 D-Mark Auslösung, ne? Also Spesen. Naja, da haben wir es natürlich nicht für die Esserei genommen, sondern was gekauft. Ne? Oder hier. Jedenfalls, um zu sparen, sind wir fast die ganze Zeit durch die Stadt gelaufen.
Ach was, okay.
Ich bin auch den Eiffelturm hochgelaufen.
Das muss man gemacht haben, absolut.
Oh, ja. Sag ich dir. Ich glaube, 2 Mal habe ich das gemacht. nein, du.
Aber hat man schon auf euch auch ein bisschen aufgepasst? Also hast du schon gemerkt, die DDR ist mitgefahren und hat ein bisschen geguckt, was ihr da macht? Das, ich meine, sind ja sicherlich auch mal öfter Leute dort geblieben, oder?
Das war mir ganz egal. Ja. Ich wollte ja sowieso nie weg.
Ja. Aber sind Kollegen weggeblieben?
Immer.
Ja?
Immer. Immer
ja.
2, 3 bestimmt.
Ja.
Ja. Aber das waren immer die Verkehrten, die weg. Die anderen, die sie auf dem Korn hatten, die sind da geblieben,
ja,
so ungefähr.
Ja,
ne?
Ja.
Naja. Das war immer was los. Da. Oh ja, und da ging. Und dann kommt natürlich das. Die privaten Gastspiele. Da weiß ich noch, da hatte ich mein erstes Gastspiel, das war 77. In Angers, das ist unten an der Loire, und mit Fidelio.
Mhm.
Mein ersten Fidelio überhaupt im Ausland. Und da haben die mir noch derart viel abgezogen. Und da habe ich gesagt, nee, also da komme ich doch besser, wenn ich mit einem Ensemble fahre und da meine 50 Mark brauche, da kann ich wenigstens was essen.
Ja.
So kann ich mir nicht mehr kaufen. Du. Naja, das haben sie aber ganz schnell geändert. Naja, da war ich gut im Rennen und gute Kritiken und so. Und so ging das los.
Aber da wurden dir keine Steine in den Weg gelegt. Das heißt, wenn da ein lukratives Angebot kam, haben sie es dir möglich gemacht.
Überhaupt gar nicht.
Ja,
gar nicht. Ja, ich habe auch schon viel erzählt, weil sie mich gefragt haben, wie das eigentlich war mit Stasi und alles Mögliche. Ich kann nur sagen, mich hat niemand je gefragt, willst du nicht für uns arbeiten in die Stasi? Möchtest du nicht in die Partei gehen?
Mhm.
Nix.
War kein Thema, ja.
Gar nicht, gar nichts hat sie mir. Und ich wusste aber genau, die hören da mein Telefon genau ab. Ich habe gesagt, ja, hier,
ja. Hattest du das Gefühl, dass es auch Kollegen gab, die vielleicht ein bisschen ein Auge auf dich da geworfen haben?
Nee, meine besten Freunde.
Tatsache.
Meine besten Freunde waren bei der Stasi.
Das waren aber keine Musiker.
Nee, meine Sänger.
Ja, also doch Sängerkollegen.
Ja, klar.
Ja.
Mit dem habe ich immer diskutiert. Und ich habe auch meine Cousine gehalten. Ich habe auch erzählt, was machen die denn hier für einen Mist? Und was, also hier die Plakate zum 1. Mai und diesen Mist da. Also, naja.
Und hatte das negative Folgen für dich? Hast du was
gar
gespürt?
Gar nichts. Nichts. Die wollten bloß wissen, ob ich wiederkomme.
Ja.
Und das wussten sie. Da habe ich nämlich immer erzählt, das war ja auch meine ehrliche Meinung, also ich könnte das nie ertragen, wenn ich jetzt im Westen bleiben würde, dass also die meine Eltern oder sonst was in die Mangel von der Stasi.
Ja.
Das könnte ich nicht, außerdem ist es meine Heimat, ich kann nicht weg.
Ja.
Was denkst du denn, wie oft ich Angebote hatte?
Das kann ich mir vorstellen.
In New York wollte meine Agentin, die Alte, die du Mensch, die wollte mir das Geld gleich vorschießen und da ist ich sage, nee, das geht nicht.
Naja. Hast du dir im Nachhinein mal deine Stasi-Akte anfordern lassen? Interessiert dich, was da so drin steht, oder ist das Vergangenheit?
Ach nee, ich weiß nicht. Ich weiß ja, wer es war, und ich habe ja nie Nachteile gehabt.
Ja, na, Gott sei Dank.
Ich weiß nicht, meine ganzen Kollegen, die um mich waren, da gab es ja einige, wo ich nie gedacht hatte. Jetzt machen wir einen Kaffee.
Erzähl uns mal von Bayreuth. Das ist ja das Mekka für die Wagner-Sänger und das war dann für dich auch schnell ein Thema. Aber ich glaube, nicht gleich ganz erfolgreich. Da gab es ja auch erstmal
einen großen Krach gab es schon, ganz schön.
Was war los?
Ja, wann war denn das? 83, naja. Ja, Siegfried und Götter der Morgen, beides. Ich muss vor meiner Schande gestehen, Ich hatte die Sache ein bisschen unterschätzt. Mhm. Ich hatte auch gar nicht so viel Zeit.
Das wäre der erste Siegfried gewesen.
Ja. Siegfried und Götterdämmerung, beide. Mhm. Also ich hatte Mühe noch da ganz schön. Und Scholti und so, der hat mir das eingetauscht. Jedenfalls, wir haben probiert, wie die Blöden, auch szenisch mit dem Herrn Hall. Mhm. Aber der mochte mich nie. Der wollte mich rausschmeiden, erzählte mir der Scholti bloß immer. Naja, das kam dann so weit ran. Also ich muss sagen, das war genau so ein Sommer, wie wir es jetzt erlebt haben mit der Hitze. Weißt du? Es war jämmerlich warm und ich wohnte direkt unterm Dach, Juri. Und und ich war damals mit einer Studentin zusammen aus Wien, ja, wunderbar, wie die Kinder, wir liebten uns da. Ja, jedenfalls so kurz vor der Premiere, ich dachte, was ist denn, kommst du denn hierher? Wir wollten heiraten, ne? Ich weiß nicht. Na, jedenfalls hat sie mich gehen lassen, das hat mich derart bedrückt.
Ich habe trotzdem
die Proben alle gemacht und das war, und da ich doch, ich muss durch.
Ja.
Ich habe die Hauptprobe gesungen, war einwandfrei und aus der Hauptprobe gibt es einen Mitschnitt.
Mhm.
Hier, hast du das noch nie gesehen?
Nee, habe ich noch nicht
gesehen. Ja gut, das kann ich da mal zeigen.
Ja, gerne.
Mit der Behrens zusammen. Plus ein kurzer Ausschnitt aus dem Schlussduett.
Ja.
Und das klingt aber gut. Das klingt. Jedenfalls kommt die Generalprobe ran. Ich dachte, Mensch, was ist denn hier los? Hier tut doch was weh.
Mhm.
Hier runter. Naja, gut, okay. Ich fange an, ersten Akt. Läuft prima, du. So, jetzt kommt der zweite Akt. Es läuft nichts. Ich bin heißer geworden. Und ich dachte, das muss doch mal weggehen. Ich ziehe. bis zum Schluss. Ich war immer noch heiser. Tja, nächsten Tag wurde ich zu Herrn Wagner gebeten. Psst, Wiedersehen. Oh,
ja, das,
ich hatte eine Wut, sage ich dir.
Das glaube ich.
Und der Scholti, der wollte mich ja haben und nicht den der Manfred Jung, kennen Sie den noch? Stand da schon an der Seite immer und so ein, naja gut, der war der lachende Dritte, weißt du.
Ja.
Naja.
Aber Scholti hat sich dann auch nicht stark machen können. Der wurde dann auch übergangen.
Ja. Mhm. Nur der Chef war ja der Wagner. Ja,
natürlich.
Und das Schlimmste war dabei, Wagner zahlte mir alle Vorstellungen, die ich gehabt hätte, zahlte er mir in bar aus. Ich hätte es am liebsten vor die Beine geschmissen, da ich dir.
Ja.
Ich bin mit einer Wut von Bayreuth gegangen. Ich habe gesagt, nie wieder singe ich in Bayreuth. Wir haben uns arg gekracht. Ja. Aber wie?
Gott sei Dank hast du das Versprechen nicht eingehalten.
Das kommt ganz anders. Denn 86 war das dann, da rief mich dann die Frau Böttger an, meine Agentin. Der Herr Wagner hat sich gemeldet, ob ich noch einmal vorsingen möchte, und zwar im Theater des Westens mit für den Herrn Barnbäum, für den neuen Ring, Kupferring.
Mhm.
Da habe ich gesagt, also da muss ich erst einmal drüber schlafen. Naja, ich habe dann gedacht, ich habe nichts zu verlieren, singst du. Ich hatte auch einen Pass da, ich konnte rüberfahren, es war ja noch DDR-Zeit, ja, musste ja einen Pass haben. Ne?
Ja,
Ich habe immer noch. Drei Stücke habe ich noch da liegen. Jedenfalls bin ich rüber, habe Siegfried gesungen und ich höre noch einen Wolfgang, danke schön, das ist gut, wir wollen keine Zugabe. Ja. Und dann sagt er zu mir, Herr Goldberg oder so, können Sie doch dieses Jahr zu mir nach Bayreuth kommen und mir die Meistersinger und den Tannhäuser covern. Sag ich, ja, ne, klar, warum denn nicht? Wer bezahlt das sowieso, das wusste ich ja eh. Naja, da bin ich heimgegangen und hab gedacht, Mensch, jetzt probiere ich doch einmal, ob ich nicht meine Eltern mal mitnehmen kann, weißt du?
Mhm, rüber in den Westen.
Und ob ich auch mit dem Auto fahren kann. Das durfte ich nämlich bis jetzt noch nicht.
Ah ja.
So, ich habe Antrag gestellt und siehe da, es wurde genehmigt. Nur meine zwei Alten, wir sind los von Krosnau, weißt du?
Ja, die konnten ihr Glück wahrscheinlich auch nicht fassen.
Mit meinem Lader, das ging ja noch. Kurz vor der Grenze, da war es schon so ein Vorposten.
Mhm.
Und da musste man schon die Dinger zeigen, hier den Pässe.
Ja.
Und hat meine Mutter hat schon gedacht, jetzt sind wir schon drüben. Dachte, nee, gucken wir dort vorne, was da vorne Schlange steht.
Ja, ja. Kann man sich
da
halt
sind
alles
wir auch gleich dran.
Ja.
Naja, aber dann war das alles. Und dann das erste Mal über den Fluss rüber. Bayern, oh Gott. Du. Aber dann einmal, boom.
Gas gegeben.
Was der Lader hergibt. Naja, und dann hatten wir aber wirklich ein schönes Quartier. Es passierte nicht auf der Bühne, plus einmal. Meistersänger, ich musste ja mal anwesend sein.
An der Aber Seite. Nicht proben. Du hast selber nicht geprobt.
Nee. Hm. Ich war bloß der Cover.
Ja.
Da im dritten Akt, kurz vorm Preislied, ne, da stand plötzlich der Wolfgang Wagner neben mir und sagte, Herr Rainer, gehen Sie mal schnell in die Garderobe ein bisschen einsingen. Der Kollege hat ja ein bisschen festgesungen. Ich sag, wenn dann nämlich Rainer zu mir sagt, da war er immer gut bei
Laune, weißt du. Konnte man ablesen.
Aber wie ist das, Herr Goldberg, da war es schon scheiße zu. Nein, jedenfalls, wir haben es. Gut, okay. Jedenfalls passierte nichts. Er hat natürlich durchgerammelt dann sonst was. Und ich bin nach Hause gefahren. Meine Mutter hatte mir da einen Haufen Zeug eingekauft. Naja, ach Gott, die kriegten ja Begrüßungsgeld und von mir ohne und da stand zu Hause dann plötzlich eine Stiege Bananen. Ich dachte, Mutter, was hast du denn? Na, die waren doch so billig. Und, mein Lader war voll gestoppt bis zum geht nicht mehr, sagen.
Ja.
Und die Zollerklärung, das war ja bloß so ein kleines Ding. Das reichte natürlich lange nicht, um alles aufzuschreiben. Da habe ich noch so eine Latte dran gemacht und bloß alles, jeden Mist, jeden Bleistift aufgeschrieben, damit nicht. Ja, kommen wir an die Grenze ran. Naja, was haben sie? ja, hier, ach so, guck da. Naja, ja, gute Reise. War ich froh, du.
Alles rübergekriegt. Oh,
wir brauchen das, das war, der Lader war voll, sag ich dir, gerammelt hin. Nein, also jedenfalls. Und das Schönste war dann, ich musste ja nach Hause, weil ich in Leipzig Funkaufnahmen hatte. Hier, Othello und, Faune Schatten. 86.
Ja.
Und auf einmal rufen sie mich an. Herr Goldberg, können Sie nicht übermorgen in Bayreuth Tannhäuser singen? Der Kollege ist krank geworden und ich sage, muss denn das jetzt gerade sein? Jetzt bin ich schon ziemlich abgesungen.
Ja.
Naja, ich dachte, scheiße, ich fahre. Ja.
Das war die Premiere oder eine Folgevorstellung?
Nee, das war eine Vorstellung. Okay. Naja, die Gewerkschaftsvorstellung. Nachmittag um 3 ging die schon los. Naja, bin ich rübergefahren. Ja, szenisch probiert. Bloß musikalisch konnte man nicht probieren, weil der Sinopoli nicht da war und da hatte ich keine Zeit. Da hatte eine Stunde vor der Vorstellung wurde ich zu Herrn Sinopoli zitiert und musste dem mit voller Stimme Tannhäuser vorsingen. Ne?
Ja, ja. Vorsingen? Ja, ich meine, viele andere Optionen hat er nicht gehabt dann, oder?
Mensch, und aber fast alles nur, fast alles. Ja. Und das, so ging das in jeder Pause. Ich habe also quasi
vor den, jedem Akt musstest
ja, du... Ja, ich habe quasi den Tannhäuser zweimal gesungen an dem Abend. Ich sage dir, der Vorhang ging zu, Heilige Elisabeth, bete für mich, geht zu und dann fängt der Chor fing an zu klatschen für mich.
Toll.
Und mir kommen die Tränen.
Ja, das glaube ich. An dann, so einem Ort.
Und dann, und dann vorm Vorhang dann... Gott, dass ich einen Erfolg gehabt. Toll. Und dann kommt der Herr der Wolfgang, weißt du, mit einem großen Blumenstrauß und sagt zu mir dann noch, Rainer, wir betrachten das als Reinigen des Gewitters. Ja, immer so seine Art.
Habt ihr die alten Fäden endgültig begraben?
Ja, und seitdem waren wir immer also ganz gut miteinander, muss ich sagen.
Und dann warst du ja bis, ich glaube, 1994 regelmäßig Gast in Bayreuth. Hast alle großen Rollen gesungen?
Nicht alle.
Aber den Ring hast du dann auch noch gemacht, oder?
Ja. Ich könnte da machen. Aber das hat dann, nach dem dritten Jahr hat das dann da alles da Jerusalem gemacht.
Ja.
Und ich stieg dann in den Fliegenden Holländer ein.
Und den Siegfried, der ja quasi dann dort vereitelt wurde, wo hast du den dann zum ersten Mal gemacht?
Den habe ich in 1985 in Barcelona gesungen.
Ah ja. Und dann ging es dann
gut. Ja, doch, das war, ich ging ja.
Dann war es dann ging, gesetzt.
Ja, klar.
Thema Amerika.
Ah.
Wie ging es dann rüber über den großen Teich?
Ich wurde eingeladen von der Met zum Vorsingen. Aber so, dass ich keine finanziellen Unkosten hatte. Die haben ja alles bezahlt. Den Flug und ich konnte auch ein paar Tage dort bleiben und mir Vorstellungen angucken. Und ich hatte ja auch meine alte Agentin da. Das war übrigens eine alte Jüdin aus Dresden, Jahrgang 2001. Ja. Die hat mir erzählt...
1901.
Natürlich. Und die hat mir auch erzählt, sie hat sogar die Uraufführungsbesetzung vom Rosenkavalier noch erlebt.
Das kann man sich nicht vorstellen.
Die, die kleine Gurke, du, die konnte kaum über das Lenkrad gucken, die hat mich noch durch New York chauffiert. Ich weiß noch, immer in Hudson hoch zu, ist Bear Mountain Hills. Und dort habe ich zum ersten Mal Lachs gegessen.
Tatsächlich?
Ja. Es war schön. Schönes Wetter. Ich muss erzählen.
Ja.
Ich habe als erstes dort, also in der Met vorgesungen, die leichtesten Sachen wieder, weißt du, was man so singt, ne? Frauen in Schatten. Ne?
Tenors Favorite.
Das hat mir doch nicht ausgemacht. Da war so viel Licht. Ich habe also unten überhaupt nicht gesehen, wer da zuguckt oder sonst was. Ist egal. Ja, ist gut. Okay. Jedenfalls ein paar Tage später, also ich wusste, dass ich angekommen bin. Und ein paar Tage später musste ich vorsingen für die Carnegie Hall, weil ich den Guntram dort, das erste Werk von Strauss, aus der Taufe holen sollte für Amerika.
Ja.
Habe ich dann auch gemacht.
Ja.
Jedenfalls bei meiner alten Frau, die Nelly Walter hieß die, in dem Building da hatten die auch im großen Raum zum Vorsingen. Ja, ich habe dort genauso auch Frauen Schatten gesungen und plötzlich eine Stimme von unten: Ach, Herr Goldberg, können Sie uns nicht noch die Rom-Erzählung singen? Als Zugabe. Ich sagte, aber selbstverständlich.
Das war...
Du, das war mein schönster Amerika-Aufenthalt. Das war gleich schön. Ja.
Wer war die Stimme?
Die alte Nelly war ja, da. Der hat das so gefallen.
Ja,
er hat gesagt, können Sie nie noch die Rom-Erzählung? Nur aber freilich.
Wunschkonzert.
Ah, die ist mit weit über 90 irgendwann gestorben. Mich hat er sie vergessen. Eine Bekannte von mir hatte mal mit ihr gesprochen, hat gesagt, no, hier der Goldberg, nö.
Das Met-Vorsingen war erfolgreich und hatte ja dann auch schöne Folgen, und zwar den Florestan als Debüt. 1992.
Als erstes habe ich, in der Met. Ich habe jetzt als erstes in der Carnegie Hall den Kundram gesungen.
Ah, das kam vor der Met noch.
Das ist 83 gewesen und Fidelio war erst 92.
Ja, das war relativ spät.
Dort habe ich arg Pech gehabt.
Warum?
Aber arg Pech. Ja, ich komme hin und es ist Schneesturm, aber was für einer. Und mich hat es derart erwischt, dass ich habe zwar die Premiere noch ganz gut gesungen, aber dann war es alle.
Aber du hast die restlichen Vorstellungen gesungen oder hast sie absagen müssen?
Nein, ich musste absagen. Und habe dann 3 Wochen vielleicht überhaupt nicht mehr gesungen. Und dann ging es einigermaßen wieder, aber eben bloß so einigermaßen wieder. Und dann habe ich noch ein paar Vorstellungen Rienzi in der Carnegie Hall gesungen.
Mhm. Und später kam dann noch Tannhäuser an der Met auch dazu.
Nee, das war schon alle. Das war vorher. Dort ging es überhaupt nicht mehr.
Ja.
Oh, da habe ich schon gedacht, ich bin wieder fit. Die hatten mich gespritzt mit Cortison und sagte, ja, denkst du dir, komm auf die Bühne, das dauerte gar nicht lange, du, da wäre ich am liebsten wieder gegangen. Ne? Aber ich habe es dann bis zum ersten Akt durchgehalten. War nicht schon mal. Ich habe mich schwarz geärgert. Du. Wie viele Wochen war ich? Ich glaube, 9 Wochen war ich in New York. Nee, also verdammter Schneesturm und dauernd. Also wenn du da im April, Mai da bist und schönes Wetter ist, da bei den Plattenaufnahmen, das war super. Da war ich mit einer Ecke Flasche, ja, und ich kann sie hören. Da haben wir sogar so eine Zirkellein gemacht. Kennst du das mit dem Schiff um ganz Manhattan? Das ist wunderbar.
Du hast ja dann eben, wie du schon sagst, den Siegfried aufgenommen unter Levine und mit dem Met-Orchester.
Aha.
Aber dort gesungen hast du es nicht auf der Bühne.
Nee.
Aber Levine hatte ich immerhin dann für die heute noch auch sehr berühmte CD-Aufnahme geholt.
Wir haben Grammys gekriegt
auch. Ja. Was waren rückblickend deine Lieblingspartien?
Ach ne, da kann man nicht sagen. Das war erst eigentlich mal in der Landesbühne, das war mal der Florestan. Die letzten Jahre war es doch der Tannhäuser immer wieder. Das tat mich immer hier. Der ist es.
Das war deine zentrale Partie.
Der verreckte, du.
Auch ich.
Gab es auch Partien, die du fälschlicherweise gesungen hast, rückblickend gesehen, wo du sagst, die hätte ich lieber weglassen sollen, damit habe ich mir geschadet oder die war nicht so viel da, hast du dir besser erhofft, als es dann kam?
Ach, an sich, nee. Nee, ich hatte immer Glück gehabt, dass es immer ganz gut noch war. Mensch, als ich das erste Mal den Moses und Aaron einstudiert habe, da habe ich auch gesagt, um Gottes Willen.
Ja.
Und dann hatte man sich so reingesungen, dann singst du das rund noch 20, also übrigens, ich habe mit dem Moses, ich glaube, einen Weltrekord mit 58 Mal.
So einer schwierigen
Partie. Oh mein Lieber, ja. Und dann singst du das runter wie Hänschen klein. Du weißt ganz genau, wo du locker lassen musst und einen Atem aufziehen musst, du weißt ganz genau, das, ja.
Du sagtest ja schon, der kam relativ früh in Dresden schon.
Ja.
Und dann hast du ihn, ich weiß, 2004 in Hamburg nochmal gesungen. War das der letzte?
Das war der letzte.
Ja.
Nee, wir haben noch, ach, hier in Berlin und Konzertant haben wir noch gemacht.
Ein Gastspiel in Tokio, ne?
Tokio, ja, aber Konzertant.
Ja. Konzertant, ja.
Aber das war toll.
Ja. Gab es Wunschpartien, die nicht in Erfüllung
gegangen sind?
Ja, Tristan. Othello, kam der oder kam der im Rundfunk?
Überhaupt, den habe ich bloß ein paar Sachen, Ausschnitte gesungen für den Rundfunk. Ja.
Ja. Wäre der noch was gewesen?
Dann hätte ich Bühne? Gerne, dann hätte ich ganz gerne gesungen. Ja. Auch ein Bajazzo.
Oh,
der
ja.
sollte kommen in Berlin oder in Berlin. Aber den hatten sie da abgesetzt. Naja, ich weiß auch nicht, was da war. Schade. Mhm. Ich hatte ihn schon studiert.
Ja, ja.
Italienisch,
sogar. Wie hast du, oder wie lernst du? Ich meine, man darf ja nicht vergessen, du bist immer noch aktiver Sänger. Ich möchte mal der Vergangenheit sprechen. Wie lernst du deine Partien? Ja,
in der Straßenbahn.
Oh, das kenne ich, das mag ich auch.
Du, mein Lieber, ich habe den ganzen Tristan alles in der Straßenbahn gelernt. Und dann, ich weiß nicht, jetzt fällt mir gerade ein, Meistersinger, das war die Zeit, wo ich die erste Zeit, wo ich in Graz gastiere mit Johnny, spielt auf. Ja, beim Kochen, Kopfhörer auf und immer wieder, das ging rein wie nüchtern.
Und in der Straßenbahn wurden dann die Berliner Zeugen, ohne es zu wissen. Aber hast du auch immer Aufnahmen von großen Kollegen zu Rate gezogen?
Ja,
Aufnahmen
immer,
waren wichtig immer, für dich. Ja. Wer waren so deine großen Tenorvorbilder aus der alten
Epoche? Das ging los in der Hochschule schon. Da, das muss ich dazu sagen, bei uns zu DDR gab es keine Langspielplatten oder so zu kaufen mit Sängern oder so. Also bloß ein Buch ganz vereinzelt. Mhm. Aber was mich interessierte, war ja was anderes. Und zwar habe ich dann so bei alten Leuten immer mal rumgeguckt, was sie so an alten Schallplatten noch hatten.
Schellackplatten wahrscheinlich. Ja.
Da habe ich vielleicht so an die 500 Stück, so, naja, Caruso, Gigi und dann die Deutschen, dann Lausmelch. Ja,
ne? Josef Schmidt wahrscheinlich.
Naja, nur klar, naja.
Tauber.
Naja, alle.
Max Lorenz war doch bestimmt für dich auch einer der Großen, ne?
Naja, Max Lorenz ist leider, also den sein Tristan zu singen, das ist also unwahrscheinlich, wie der gesungen hat.
Ja.
Aber er singt das so ungenau.
Ja.
Das kannst du nicht. Da habe ich mir dann die Aufnahmen von mit Windgassen vorgezogen.
Mhm. Caruso? War der ein Vorbild?
Caruso habe ich viel gelernt vom Atem her. Da habe ich mal, es gibt Aufnahmen, beispielsweise aus der Jüdin von Halevi. Dieses Raschen, da siehst du, hörst du mal richtig, wie er einen Atem reinzieht. Und das habe ich probiert mit. Das geht.
Ja, man kann doch von den alten Platten viel lernen.
Ganz schön.
Ja, das denke ich nämlich
ganz
auch.
Ganz schön viel. Ja. Bei den meisten Harperts mit den Atem.
Ja, bin ich komplett
richtig,
deiner Meinung.
Du musst locker sein und so richtig, als wenn du Stöhnen drunter setzt, weißt du so. Aber es muss eben so richtig reingebettet sein, das Ganze. Das ist es, war doch auch nicht. Und die Zeit nehmen vorher. Und wenn es ganz knapp ist, bloß locker, das geht.
Ja, dieses Einteilen der Luft.
Wenn das du ist nämlich, du ziehst die Stimme immer höher, der Atem geht immer höher und du bumm, bist du so.
Na klar,
ja.
Fest.
Ja.
Na, das geht schnell.
Ich.
Hast du selbst auch noch Unterricht genommen, dann, als du schon aktiv gesungen hast, immer mal eine Kontrolle?
Habe ich einmal, und zwar habe ich mal eine Weile mit ich weiß nicht, ob du den kennst noch, den Pavel Lisitschan, ein russischer Bariton, der, also lyrischer Bariton.
Zu dem bist du immer mal zur Kontrolle gegangen?
Er selber konnte seine Technik gut singen, aber ich nicht.
Aha.
Denn er machte alles auf Gürtelstautechnik. Und das war, und da ging es bei mir natürlich aus.
Du hast in verschiedenen Sprachen gesungen?
Nee, oder? Das hast du dir gedacht. Ich habe mir schon immer bloß das deutsche Fach rausgesucht.
Ja.
Ich wurde auch nie für was anderes eingeladen.
Das heißt, russische Opern kamen
russische, gar nicht. Wir haben hier russisch. Doch. Pikdam und sowas haben wir gemacht.
Das hast du alles gemacht, auf Russisch?
Nee, haben wir alles deutsch
alles
gemacht.
Alles deutsch, ja.
Aber das war toll. Oh.
Ja. Aber wie war es dann für dich zum Beispiel, italienisch zu singen?
Habe ich nie gesungen.
Hast du nie gesungen?
Nee.
Keine einzige italienische
Partie? Doch, stimmt nicht. Am Anfang, ich musste sagen, meine erste Partie in der Hochschule, 24 oder so, das war der Basilio in Figaros Hochzeit.
Ja. Auf Italienisch?
Susanna, ich höre wie Salvi.
Ja, genau.
La fresca casa, wie du te konnte. Aber mehr kann ich auch nicht mehr davon.
No, aber immerhin, das stimmt
das
alles.
Noch, ja, stimmt. Was hast du Figaro
gemacht? Ich habe am Anfang Figaro gemacht und dann habe ich Graf übernommen.
Ach so, schön. Ja. Wo, hier in Dresden?
Oder? In Dresden an der Staatsoperette habe ich meinen ersten Grafen auf Deutsch gesungen.
Ja, das schön.
Ja, absolut. Ja, ich bin großer Figaro-Fan. Das ist eigentlich die Oper, weshalb ich mit Singen angefangen habe.
Ich auch.
Ja, lustig. Du hast die größten Partien deines Stimmfachs gesungen.
Ich habe alle Wagner gesungen, kann ich sagen, die für mich in Frage kommen.
Mehrfach?
Das sind 10 Stück.
Ja, und das muss man
erstmal. Das glaubst du nicht. Du. Und ich brauche heute bloß einen Schalter hier umdrehen, da sind sie wieder da.
Aber wie hast du dir deine Stimmenhygiene erhalten? Wie hast du die Stimme gesund gehalten über all die Jahre mit diesen Mordspartien?
Soll ich dir das sagen?
Ja, unbedingt.
Wenn sie mich gefragt haben, was ist das Geheimnis? Ja, Rauchen und Bier trinken.
Ja, würden andere wahrscheinlich dementieren.
Aber so ist es aber nicht auch gewesen.
Wahrscheinlich ist das Geheimnis, dass man einfach nicht so sehr darüber nachdenkt und sich verrückt macht. Ja, es ist trotzdem beeindruckend. Also gerade in diesem Fach ist so eine Langlebigkeit keine Selbstverständlichkeit.
Ich hatte einen Schutzengel immer mit. Oh Gott, oh Gott.
Das ist auch nicht schlecht.
Aber jedenfalls, es ist wirklich wahr, wenn man zu viel, Gottes Willen, bloß gewärmtes Bier und sonst was. Ja, das geht nicht gut.
Ja.
Ganz normal musst du leben.
Ja,
das denke ich auch. Du musst sehen, dass du Ruhe bewahrst. Also ich habe es immer so gemacht, bin Vormittag, egal was von der Partie das war, in die Oper rein und habe mich erstmal eine halbe Stunde eingesungen. Richtig durchgepfiffen so.
Gucken, ob die Stimme da ist.
Dann Nachmittag eine Stunde Ruhe und abends dann bei Zeiten rein. Nie spät.
Ja.
Da war ich viel zu viel, denn ich habe schwer gelitten unter Lampenfieber.
Ja?
Ja.
War ein großes Thema?
Oh ja.
Wurde irgendwann besser oder bis zum Schluss eigentlich?
Nee, das ist nicht anders geworden. Selbst bei dem bisschen Zeug, wo ich jetzt in Graz den ersten Gefangenen immer noch aufgeregt. Ja. Aber du musst ja selber einreden, es ist so und du wirst jetzt so singen und gar nicht anders. Aber früher ist...
Aber liegt das an dem Fach, was du gesungen hast? Dass man eben weiß, die Leute wollen jetzt wirklich diesen Helden?
Gar nicht.
Es war einfach ein Teil von dir, diese Angst. Und wie hat sich das geäußert? War die Stimme dann trocken plötzlich oder der Hals trocken? Oder?
Du bist vorher, du vergisst da alles wieder. Du rennst schnell in die Garderobe. Wie war denn da?
Die Unsicherheiten kamen dann.
Ach du Mensch, das kennen wir noch einmal. Ja, weil er aufgeregt war.
Ja. Und wie hast du das in den Griff bekommen? Hast du dich einfach...
Ruhe. Du fängst an auf der Bühne, musst das machen, was sie dir eingebracht hat, und dann geht das schon.
Aber war das dann weg mit dem ersten gesungenen Ton? Oder?
Ja, so ungefähr.
Mhm.
Wenn er gut lief, dann ja.
Wenn der Ton gut war.
Ja, oder singst dich langsam rein. Der Tannhäuser ist natürlich ist ein Hammer, wenn das zieht sich ja so langsam in die Höhe. Wenn du die Venuslieder überstanden hast, da bist du schon gut.
Bist du über den Berg.
Da bist du schon weit rein, du, mein Lieber. Nee, um eine Kollegin tut mir es furchtbar leid. die Ingeborg Springer. Die war wunderbar.
Aber die musste frühzeitig beenden?
Oh, ich konnte nicht mehr.
Warum? Was war falsche
Technik? Die hat eine Stimmbandlähmung oder irgendwas gehabt. Das war auch ein hübscher Kerl. Die ist auch schon 81, wie ich. Ja. Die konnte Koloratur singen, aber wunderbar, wunderbar. Wir hatten Wiederaufnahme Oberon. Mhm. Und der Fricke dirigierte. Und die saß neben mir. Das ging los. Die fing an zu singen und ich dachte, was? Oh Gott, was hat sie denn bloß? Die kämpfte mit den Tränen, aber wie? Weil sie merkt, es ging nicht. Ging nicht. Ja, und nach der Probe, da hat ja dann der Fröcke gesagt, dass es Schluss ist.
Ja, man unterschätzt diese psychischen Belastungen, durch die ein Sänger geht.
Du musst wirklich ruhig bleiben und dann so langsam drauf.
Absolut.
Und dann kommen wir natürlich, was du noch. Szenisch, also wenn ich bei Kupfer, mein Lieber, da, ja, was denkst du, warum mir jetzt immer die Knie wehtun? Mein lieber Harry, du.
Ja, der hat einiges verlangt von seinen Sängern. Ne?
Einiges, das würde ich auch sagen. Ja, wir sind ja mehr auf dem Boden rumgerutscht, auf den Knien rumgerutscht, als was oben so. Aber damals hat mir das nichts ausgemacht. Weißt du, unser Spaß Wenkow, der war schlau. Der hat immer der Knieschützer gemacht, wo wir natürlich bloß gelacht haben. Mm-hmm. Ne? Aber jetzt sagen wir, der war nicht so dämlich wie wir. Wir haben uns die Knie zerritten und zerrutscht und kaputt gemacht. Und in den Kupfer hatte ich.
Naja. Alles für die Kunst.
Oh Gott, also bei dem Moses und Aaron. Also, ach, nur, immer runter. Und,
ein wichtiger Teil deiner Karriere waren ja aufsehenerregende Einspringer. Ich meine, wir haben vorhin schon geredet vom Freischütz in Dresden 85. Gut, da bist du nicht eingesprungen. Du warst geplant als zweite Besetzung für den Max, damit zur Eröffnung des Hauses. Aber Einspringer war die Fernsehaufzeichnung.
Ja, stimmt. Ja.
Die dann quasi den Leuten suggeriert hat, das ist jetzt die offizielle Eröffnung. War sie natürlich nicht. Das war, glaube ich, nur eine aufgezeichnete Generalprobe. Die hast du gesungen. Hm. Und da gibt es eine lustige Geschichte.
Oh.
Die musst du bitte erzählen. Ich kenne sie. Du hast sie mir mehrmals erzählt. Ich liebe diese Geschichte. Bitte erzähl uns davon. Was ist passiert?
Ich weiß schon, was du hören willst. Ein Zahn, genau. Ja. Also nur, wollen wir mal die Sache mal auseinandernehmen. Ja. Es war, ich glaube, Freitagabend hatten wir die Generalprobe. Ich war ja schon in Berlin engagiert und war in der B-Besetzung. So, und da hatten wir abends mit der B-Besetzung die Generalprobe. Wir hatten da gesungen überhaupt, die Eiderkofer und die Schellenberger.
Schellenberger hast du gesagt, ne?
Ja. Und ich gehe nach Hause und nochmal in den Kühlschrank und ein Stückchen Hühnchen, naja, knapper rum. Auf einmal macht's Knacks. Ich dachte, was war denn jetzt los? Guck in den Spiegel und ich denke mich, erschlägt's. Der Zahn hier vorne, der was ist denn das hier, der Augenzahn war wahrscheinlich bis oben hin weggebrochen. Dann bleibt der Spucke erstmal weg. Ich sage, ich muss doch morgen singen. Entweder gehe ich jetzt zum Notarzt, der muss mir ein Provisorium reinmachen, aber das wird so spät, dass ich nicht zum Schlafen komme. Das geht nicht, ich muss schlafen, sonst kann ich nicht singen. Und so, da habe ich versucht, mit alles Kleber das Ding ranzumachen. Gar nichts. Da habe ich gedacht, ach, weißt du was, ich mache das so, ich ziehe die Lippe ein bisschen runter beim Singen. Und ja, so, jetzt ist wohl ihr Fenster. So, wenn du die Fernsehaufzeichnung anguckst, das siehst du nicht.
Ja.
Das siehst du nicht. Oh, hab ich also, mein Lieber. Und dann haben wir den ganzen Tag diese Fernsehaufzeichnung, also es war nichts live.
Ja,
Das war alles produziert, alles wiederholt und es war da überall Fehler drin. Aber die haben es als Live-Eröffnung verkauft, das stimmt überhaupt nicht. Ich hab die Eröffnung ja gar nicht gesungen.
Eben, du die bist da König, auch für diese Aufzeichnung König. Nur eingesprungen für den König.
Die hat König gesungen.
Ja. Und dann natürlich auch der Lohengrin in Berlin. Der war ja auch ein Einspringer. Ne? Wie kam das?
Das war also nur positiv.
Ja.
Der Zahn blieb drin. Ja. Nee, das ist auch eine kurze Geschichte davor. Das muss so Mittwoch gewesen sein, mitten in der Woche. Da treffe ich den Daniel, den Barnbäum, und da sagt er zu mir, sag mal, du hast doch eigentlich alle Wagner gesungen. wie ist denn das mit Lohengrin? Und da sage ich, naja, nee, dann habe ich dann nicht gesungen, aber studiert habe ich ihn schon mal. Da sagt er, ja, dann machen wir ein paar Stunden noch. Mhm. Ja, gut, machen wir. Nächsten Tag oder übernächsten Tag treffe ich den wieder. Ich treffe den immer komischerweise. Und da sagt er, wie weit bist du denn? Naja, ich sag noch, ich brauche noch 1-2 Stunden, da hast du wieder. Da sagt er zu mir, du kannst ja Sonntag singen, ne? Ich sage, ja. Ich wusste ja, ich kann ja von Noten singen, ne?
Ja, ja.
Denn auswendig konnte ich das noch nicht damals. Und es war ja so günstig bei dieser Inszenierung vom Kupfer, weil der Lohengrin kommt wie so Pfarrer auf der Kanzel, wird er reingeschoben von oben und bleibt aber die ganze Zeit dort oben, hat also keinen Kontakt zu seiner geliebten Dings da. Oh, Elsa, naja. Und singt alles von dort oben. Und da siehst du auch nie, ob du nur von Noten singst oder nicht. Das ist ja ganz egal. Ja. Aber ich saß mit Helm und Schwert und singt was dort oben.
Und Noten.
Ja, und so, ja, dann machen wir ich auch.
Aber es war ein Debüt, ja?
Das war mein Debüt als Lohengrin.
Und warum kam der nicht vorher? Ich meine, 97 ist ja doch relativ spät.
Du, es ist mir nie angeboten worden und ich habe immer ein bisschen, nee, das mag ich nicht, das ist nicht für mich. Aber da habe ich erst mal gemerkt, na Mensch, das ist doch was für
eine
mich.
Eine herrliche Partie,
wie?
Ja, eben.
Und
ja.
Der Chor, die kamen zu mir und sagten, du bist für uns der beste Lohengrin.
Toll.
In Turin habe ich ihn dann richtig gesungen.
Ja, ja.
Ganz offiziell. Da war ich schon weit in die 60.
Nicht ohne.
Ganz schön. Ja.
Und an ein Einspringen von dir erinnere ich mich sehr gut, weil da saß ich im Zuschauerraum.
Wohl.
Das war 2010 an der Hochschule für Musik Hans Eisler.
Ah,
da hast du nämlich ganz kurzfristig den Zwerg
von
Zemlinski.
Ja, ja.
Ich meine, auch eine mörderische Partie.
Habe ich auch hier.
Und da saß ich nicht im Publikum, das war eine Hochschulinszenierung.
Ach, nee.
Und die sollte ein Student singen, der dann
die
Segel gestrichen hat. Ja. Wer wird gefragt? Der Hochschuldozent.
Nein. Pass mal auf, ich treffe unten beim Pförtner. Da stand der Fröhlich, hieß der da.
Ja, kenne ich auch noch.
Der stand
noch,
da und jammerte rum, dass er keinen Tenor hat. Und sonst was. Na, ich sagte, zeig doch mal die Noten her. Und da gucke ich rein und ahnungslos.
Ja.
Na ja, ich mach das. Oh Gott. Und dann habe ich das einstudiert. Mein lieber Freund, da habe ich erst mal gemerkt, was das für ein Brocken ist und wie schwer das ist. Inzwischen kriegte ich ohne so eine scheiß Erkältung, dass ich bald gar nicht singen konnte. Aber im letzten Moment habe ich doch gesagt, naja, ich singe gut, fertig. Und das war es dann aber auch zweimal. Du. Und da sind aber Höhenlagen drin. Du.
Nochmal schnell eine neue Partie mitgenommen.
Also ich muss schon sagen, tolle Musik ist das schon, du.
Auf jeden Fall nochmal zurück zur Rolle des Tannhäuser, der eine zentrale Partie für dich war. Du hast aber auch ein paar unschöne Erinnerungen, die du mit der Rolle verknüpfst. Und zwar Wien betreffend. Ne?
Ja. Ich hatte Pech, dass ich habe dir gewusst, dass ich eine Penicillin-Allergie habe oder eine Vergiftung drin. Komm auf die Bühne und mir bleibt die Luft weg. Was mache ich? Ich dachte, ich muss aufhören. Ja, in dem Moment, was willst du machen? Ich habe gesagt, tut mir leid, ich kann nicht mehr. Nur, was denkst du, was da los war? Das bla bla bla.
Abgebrochen.
Und ich bin gegangen. Wenkow hat dann weiter gesungen, aber mich haben sie behandelt wie den letzten Dreck.
Haben sie die Wiener nicht verziehen?
Die ganzen, die haben sogar den Karajan. Wie konnte er sowas wie mich engagieren?
Tatsächlich, ja.
Ja.
Du hast danach noch ein paar Mal Meistersinger gesungen.
Ja,
und da hast du es dann auch.
Zu jeder, und ich war bestimmt nicht schlecht. Wir hatten eine Vorstellung, wo der Theo Adam sang den Sachs. Und da sagt er noch zum Schluss zu mir, mein Lieber, heute hast du es aber gezeigt. Also so schlecht kann ich nie gewesen sein. Naja, ich habe mir gesagt, nur pass mal auf, was jetzt passiert, wenn ich jetzt rauskomme. Na, voll wohl. Aber der Hermann Prey, der sang einen Beckmesser. Und der Hermann, der war vor mir, ging da ab. Und dann komme ich dran mit meinem Buß. Ich habe aber, sage ich dir, nicht immer blöd, aber so, das mal freundlich Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, da kam der Hermann wieder zurück, stellte sich neben mich hin, umarmte mich und hat so, jetzt haben sie den natürlich mit ausgebucht. Und da habe ich dann gesagt, dann hier singe ich nicht mehr,
ja. Kommt
eine Frau. Das ist sowas von unmöglich, was die machen. Die haben überhaupt keine Ahnung, was hier passiert war.
Mhm.
Und ach, später hat dann hier dann mal der Chef hier, wie hieß er jetzt, der hieß?
Der Holländer? Der
Holländer, mhm. Ja, da hat er mal gesagt, das ist dem Domingo passiert, das ist und auch den Goldberg.
Thema Dirigenten. Wer waren deine wegweisenden Dirigenten?
Ach, nur ja, alle eigentlich. Ja.
Mit wem hast du besonders gern gearbeitet? Habe,
in Landesbühne schon. Und dann hier in Berlin hatten wir, ich weiß noch, einen alten, der Arthur Apel, der war ganz guter Mann. Und der, mit dem habe ich mal hier einstudiert, die Ariadne. Habe viel gelernt von dem, ja. Und so etliche. Naja, ich muss schon sagen, ich hatte ja Glück immer mit Dirigenten, ob das auch mit Barenboim und die waren sehr unterschiedlich eben, aber auch mit Karajan war es eben echt super.
Wie kamst du zu Karajan? Da gibt es, glaube ich, auch eine ganz lustige Geschichte mit der Edda Moser, ne? Die hat er dich, glaube ich, vermittelt.
Woher weißt du das?
Ich habe mich informiert.
Ach, Gott, nee. Ja, das ging los. Also Edda kannte ich schon von, wir hatten die 9. zusammen gemacht in Tokio. So die 10 Mal, ne? Mit Masur. Und jedenfalls irgendwie später die Urleonore. Naja, ich singe dort los, da guckt die mich an. Mensch, das muss ich Karajan erzählen.
Das hört man gerne.
Was ist so gewesen? Ich kriegte dann die Einladung. Das erste Mal in Leipzig, da war noch das Gewandhausen Kongresshalle und am Zoo. Und dort hatte ich das Vorsingen beim Karajan. Ich meinte, ja, es war ja ganz gut, aber es müsste noch viel zu machen sein. Naja, und da habe ich gedacht, oh Gott, da wirst du aber nie wieder was hören. Das hat nicht lange gedauert. Da kam die Einladung in West-Berlin in der Philharmonie für einen flinken Holländer Vorsingen. Ja, da bin ich eben rübergefahren und da war gerade die Pause. Ne? Tiedemann war damals Assistent beim Karajan,
ja,
und der musste spielen.
Hat wahrscheinlich
und Karajan saß unten und ich singe mein Holländer. Naja, ich merkte schon, da war aber unruhig und was ist denn nun los? Da kam auf die Bühne hoch, setzte sich neben Tiedemann hin und fing an zu mir, Herr Goldberg, singst du mal ein Stück Romerzählung? Tiedemann auswendig gleich. So. Naja, da fing er schon an zu arbeiten, du. Das, ein Engel hatte acht, das sind... Ja, gleich. Denken Sie doch mal, ein Engel, und ein Engel... Ja, das ist so. Das haben wir nur noch gequatscht.
Also es war schon eine Arbeitsprobe, ja.
Karajan saß auf der rechten Seite. Hier so, wie wir jetzt, und gequatscht. Und auf einmal sagt er zu mir, na, Herr Goldberg, wollen wir es miteinander versuchen?
Ich nehme an, du hast sofort angenommen.
Nein, mir blieb erstmal die Spucke weg, du.
Ja.
Du. Der große Karajan sagt zum kleinen Pinscher hier zu, na, wollen wir mal Gassi gehen?
Und der Pinscher wusste nicht, wie ihm geschieht.
Ah, mit Karajan habe ich mal, ich habe den mal so zum Lachen gebracht, du. Du musst ja mal erzählen. Das erste Mal, wo ich in Wien gesungen habe, das muss 80 gewesen sein, ja, Freischütz auch. Und nach der Vorstellung wurde ich gebeten, zu den neuen Intendanten, der neu werden sollte. Das war Lorin Marseille.
Mhm.
Keine Ahnung, wer das ist, weißt du? Ja. Na ja, wir haben mit mir geredet. Er will dann also einen Tannhäuser machen, neu, und ob ich das machen würde. Ja, warum denn nicht? Und da sag ich noch, machen Sie es selber? Ja. Ach, Sie machen Regie. Nee, ich sage, ich dirigiere. Und da sage ich auch noch darauf, ach, Sie sind Dirigent.
Wir haben schon drüber gesprochen. Du hast erzählt von deiner Erfahrung mit Kupfer. Ansonsten mit Regisseuren, was gab es da für interessante oder auch weniger interessante Begegnungen? Was waren so Extreme, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Ja, extreme schlechte.
Ja.
Das war Peter Hall in Bayreuth.
Der besagte, ja.
Wer denn noch? Naja, ich hatte so ein paar Experten, wo ich gesagt habe, wiedersehen dürfen.
Das hast du mal eine Sache abgelehnt wegen der Regie, dass du gesagt hast, hier gehe ich, den Mist mache ich nicht mit?
Ja, den Herz, das Gewehr vor die Beine gedonnert.
Freischützen nehme ich
an. Ja, das war immer, erstens hat er den Chor, hinterher, nee, das war nicht, alles dann nochmal. Ja, jedes Mal, das, bei mir auch. Mhm. Jedes Mal habe ich voll ausgesungen, die Max-Arie, mhm, weißt du, und mein lieber Herz kommt immer hinterher, nee, Herr Goldberg, das war neben der Rolle. Das hat mir zweimal angesehen. Beim dritten Mal habe ich das Gewehr genommen. Rumsch! Vor die Beine geknallt. So, mach deinen Mist alleine. Weißt du, wie unser alter König. Ja. Bin in meiner Garderobe und da ging es schon los. Da kommt die Assistentin erstmal. Ach, sofort muss der Intendant her. Und ich sagte, der Herz soll kommen. Da haben sie dann geholt. Und da habe ich nochmal die Meinung gesagt. Dass es so nicht geht, weißt du. Ja. Und seitdem war er ein freundlicher Mensch, aber wie du.
Habt ihr euch zusammengerauft? Nee,
nee.
Nee? Nee. Aber zumindest zusammenarbeiten. Aber
der Klaus König hatte ja sogar im Vertrag stehen, dass er nicht mit Herz arbeiten braucht.
Wie war es mit Ruth Berghaus? Hast du mit der gearbeitet?
Mit wem?
Ruth Berghaus?
Ja, mit Berghaus war ich 1A.
Ja? Was habt ihr gemacht?
Moses und Aaron, Freischütz, Lucullus. Mhm. Ach, und dann das Verrückteste war, die hat mich nach Zürich mitgenommen für den Freischütz. Aber so eine ganz moderne Sache.
Ja.
Nee, also, weißt du, da wäre ich ja auch am liebsten wieder gegangen. Ja. So ein Mist, ja. Aber den Leuten hat es gefallen.
Naja, oh, so. Wie sah es aus mit Konkurrenz unter Fachkollegen?
Nur mit Kollo.
Mit Kollo, ja.
Ich bin für den eingesprungen. Ja, Covent Garden. Ja, wollte nicht probieren. Mhm. Da bin ich einmal eingesprungen. Und ich hatte die ganzen Vorstellungen gesungen.
Ja.
Und das war's. Ja.
Naja, wenn es für dich dann.
Nur für mich. Nur 1A.
Und so mit den Leuten im eigenen Land, Peter Schreier, ja. Ihr seid gut zurechtgekommen?
Mit Peter, ja, hatte ich ganz gutes Verhältnis. Ja, zusammen gesungen haben wir die Meistersänger. Und dann auf der Platte die Daphne. Und Zauberflöte natürlich immer.
Dein Debüt war ja der erste Geharnischte.
Ja, ja, ja.
Aber das war so ziemlich der einzige Mozart in deinem Repertoire,
ja,
oder?
Ja.
Kam nichts mehr dazu?
Nee.
Nie mal ein Ottavio oder selbst auch Tamino?
Ach Gottes Willen.
Bist du nicht traurig drüber?
Da bin ich bloß rumgeschunden, sag ich dir.
Neben Wagner war ja auch Richard Strauss einer der wichtigsten Komponisten in deiner Karriere.
Ah.
Da hast du ja auch eigentlich alle die Partien gesungen, die man als unsingbar schnell abstempelt.
Kannst,
ne,
du annehmen, du.
Also wir wissen alle, Strauss hat für die Tenöre doch sehr halsbrecherisch geschrieben. Kaiser war
ja,
für
dich. Ja, der singt, der lässt sich aber noch singen.
Ja?
Ja, ja.
Gibt sicherlich auch Kollegen, die das anders
sehen. Die Daphne ist schwerer.
Die Daphne, die du ja auf Platte eingespielt hast. Dann eine schöne Altersrolle, sage ich mal, der Herodes.
Ach, na ja, das ist zum Singen nicht so schwer.
Ja, aber da hast du auch. Ach,
das ist musikalisch verdammt schwer.
Ja, eben.
Also rhythmisch und so, ja, ja, ja. Den ersten Strauß, den ich gesungen habe, war ja hier der Guntram. Und na, dann ging es los mit, was haben wir denn nur gemacht? Ja, Ariadne und das. Die größten Sträuße waren die Liebe der Danae.
Die hast du auch gemacht.
Ich sage dir, aber das ist ein Knochen. Das ist ein Knochen, du. Was gibt es noch von Sträuße?
Hast du jemals den Sänger gemacht im Rosenkavalier?
Nee, leider nicht. Leider
hättest
nicht.
Du gern gesungen, ja?
Ja, hätte ich ganz gerne mal gesungen. Nee, die wollten mich nie haben.
Du bist ja auf Platte, Gott sei Dank, gut vertreten. Also ja, wir haben schon angesprochen, den Siegfried unter Levine, Guntram. Wie war das für dich? Also die ersten Plattenaufnahmen überhaupt verewigt zu werden für die Nachwelt unter diesen großen Labels?
Das war was, du. Aber die ersten Platten, das war ein schöner Mist, du, den wir da aufgenommen hatten. Diese Reiter der Nacht, du. Ja, trotzdem war ich stolz drauf, du, ja.
Und es gibt ja auch eine aus der DDR noch, auf LP erschienen, eine Porträtaufnahme von dir. Die wurde dann später auch auf CD rausgebracht. Und dann eben auch Fidelio mit Jesse Norman.
Jesse war auch, nein Gott, nee, Mensch, du.
Dann besagte Lucia Popp in der Daphne, was sicherlich auch eine wunderbare
Begegnung
war.
Lucia war eine Type, das war, mit der konntest du Pferde klauen gehen, du. Ja. Kann ich dir sagen, du. Wir wohnten eine ganze Zeit zusammen in London, in einem Haus, da war der Hans Sotin, die Lucia und ich. Naja, und da, ich weiß noch einmal, wir haben Enten gekauft, Enten, bei Harrods unten. Und natürlich, wer macht sie? Nur die Lucia. Die hat so gemacht. Das war so was für köstlich, du.
Ja, süß.
Das muss 81 gewesen sein.
Dann noch der viel gerühmte Parsifal unter Armin Jordan.
Oh ja.
Wo dann auch ein Film draus entstanden ist, ne? Wo du den Soundtrack.
Ah ja, da kannst du bloß lachen drüber. Du.
Ich hab's nicht gesehen, den Film. Ich kenne nur die Aufnahme.
Ja, doch, den Parsifal. Da hat er ein junges Pärchen, also so Kinder noch, als Symbol der Reinheit, mit meiner Stimme singen lassen. Du. Ich sage, ich habe das einmal bis zum ersten Akt durchgehalten in Wien,
ja,
im Kino. Da habe ich gesagt, nee, danke schön. Ich hört euren Goldberg alleine an von mir.
Wie hast du den Fall der Mauer erlebt? Also die Wende, war die Wende sprichwörtlich für dich und deine
Direkt
Karriere?
Die Wende. Naja,
auch eine Wende?
Ich war ahnungslos, war ich in Turin. Ich telefoniere noch mit der Carola, mit der war ich noch zusammen. Und da sagte ich noch, was denkst du, wo wir die Nacht waren? So, weiß ich nicht, wo denn? Nur in West-Berlin. Wie kommst denn du nach West-Berlin? Und irgendwie, ich habe nicht mehr daran gedacht. Jedenfalls fliege ich nach Tegel. Ich steige dort aus und mich erschlägt. Alles von der Trappis. Und sagst, was ist denn hier los? Was ist denn kaputt? Ja, mit den Mauern so blablabla. Bla bla. Naja.
Nicht
jetzt verstanden. Wollte ich, ich muss doch über den Grenzübergang, weißt du? Und du kommst ja nicht in die S-Bahn rein. Sag ich. Jetzt haben die alle gedacht, ich bin West-Berliner. Haben sie mal alle gefragt, will ich doch nie. Weißt du? Ja, da war es passiert, du.
Aber was hatte das für Folgen für das Ensembletum an der Staatsoper?
Gar nicht. Naja, ich weiß nicht, war das damals schon mit dem Quander, dass da einige rausgeschmissen hat, ich glaube, ja.
Ich glaube, es ging ja dann auch schon bald los, ne?
Mich wollte hoch rausschmeißen.
Aber trotzdem hast du
es geschafft. Hat doch den Helmut Oertel, also meinen Pianisten, gefragt, brauchen wir den Goldberg überhaupt noch? So war das, ja.
Und so bist du Gott sei Dank dem Staatsopernensemble erhalten geblieben.
Ja.
Gott sei Dank. Ich habe dich viele Male auf der Bühne erlebt, noch in meiner Studienzeit. Herodes erinnere ich mich natürlich.
Oh, na Gott, nee,
ich meine dich sogar als ersten Geharnischten noch erlebt. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, den hast du auch noch gesungen. Ne?
Hat wahrscheinlich dein Weib die Pamina gesungen. Ne? Die hat die schöne Pamina gesungen. Du.
Oh, natürlich, weißt du, natürlich. Ja. Ägist, natürlich, hast du auch eigentlich bis zum Schluss der Inszenierung gesungen, der Dieter Dorn-Inszenierung. Zirkusdirektor, in Verkaufte Braut.
Ah.
Das war auch herrlich. Also eine der wenigen schönen Sachen, die einem aus dieser Inszenierung in Erinnerung geblieben sind.
Der hat mir Spaß gemacht. Der hat mir Spaß gemacht.
Da konntest du die Sau rauslassen. Genau, mit Zigarre, ne? Ja. Und dann hast du in den vergangenen Jahren auch nochmal an der Berliner Staatsoper in den Meistersingern gesungen.
Ja.
Nicht mehr als Stolzsing.
Ja, auch in Wiesbaden, du. Habe ich auch gastiert.
Als?
Staatsober Wiesbaden, ja.
Ulrich Eislinger.
Eislinger, ja.
Aber es ist doch toll. Ich meine, immer noch in deinem Fach zu Hause.
Na ja, nun Gott, nö.
Auf den Bühnen dieser Welt.
Spaß gemacht hat mir jetzt in Graz der erste Gefangene.
Den hast du vor kurzem gesungen.
Ja.
Im Fidelio. Ja. Wie war das?
Wunderbar, wunderbar.
Ein Rollendebüt nehme ich an.
Oh, ja, ja,
nach
ja,
unzähligen
ja.
Florestanz.
Ich war aufgeregt wie immer. Aber dafür habe ich auch schön gesungen. Das war richtig schön.
Und schöne Kritiken bekommen. Ah,
ja, auch, wie wir aber wissen. Super, super, super Kritiken. Mein Gott.
Ja, und das die war jetzt erst. Gerade,
wie kann man denn mit 80 Jahren noch so singen?
Ja. Ne? Das war jetzt erst im Sommer.
Meine HNO-Ärztin hier in der Charité, die sagt auch, also Herr Goldberg, das kann doch nicht sein.
Ja, das ist schon paradox.
Ich sage, das ist aber so.
Ja, ja. Wie betrachtest du die Opernwelt heute? Womit haben junge Sänger heute mehr zu kämpfen als deine Generation? Oder was
ich
ist auch leichter?
Ich kann bloß eins sagen, ich bin heilfroh, dass ich es überstanden habe und vorbei bin. Ich kann von diesen modernen, den kann ich überhaupt nicht abgewinnen. Also es gibt moderne Inszenierungen, oh Gott, wie wir damals mit Konvitschny gemacht haben und sonst was. Oder mit der Berghaus, das war gut, das war gut. Modern und gut, okay. Aber modern und scheiße, das ist schon scheiße. Aber was für eine. Absolut. Und da gibt es leider zu viel jetzt.
Es wird nicht weniger, ja.
Und ich bin also entsetzt, was die Regisseure da so zulassen an Inszenierungen. Also nein.
Naja. Also würdest du heute nochmal Sänger werden?
Ja.
Das ja?
Immer wieder. Also, das geht nicht anders. Wenn ich die gleiche Stimme kriegen würde, ja. Mein Gott, wer hätte das gedacht? Also nie und nimmer, nie und nimmer. Als kleiner Junge habe ich zwar gerne gesungen, aber dass ich mal gesagt hätte, du wirst doch mal Kammersänger sein und sonst was. Nee, das kann doch nicht sein. Oh. Also nee, da steh auch davor. Wie vor, also, wieso denn gerade ich? Wieso ja. Gerade ich?
Ja,
schön. Ich, der kleine Goldberg.
Was sind noch zukünftige Pläne? Kommt noch was?
Mal sehen. An sich habe ich schon voriges Jahr aufgehört. Aber siehst du ja.
Es geht irgendwie immer weiter, ne?
Voriges Jahr habe ich gesagt, das ist mein letztes Konzert. Das Mozart-Requiem.
Ach so.
Das ist mein letztes jetzt.
Ja.
Das ist ja,
dann kam der Sommer, dann kam der Fidelio.
Und als mir die Barbara erzählte, dass sie da in Graz das machen wollte, so, oh, ich möchte auch gerne mit nach Graz. Und da sagte sie, du musst den ersten Gefangenen singen. So, ja, mach ich.
Und damit war der Vertrag gemacht.
Das war schön, ja. Wenn was kommt und ich bin bei Stimme und es gefällt mir, was ich zu singen habe.
Lieber Rainer, vielen, vielen Dank für das schöne Interview.
Das hat mir Spaß gemacht.
Mir auch.
Meistens sind die Interviews etwas kürzer.
Ich hoffe, ich habe dir nicht so viel Zeit geraubt, aber es ist hochgradig spannend, dir zuzuhören.
Mensch, mir macht das Spaß.
Gott sei Dank.
Ach, ne Klar, wenn das so entspannt wird, sind wir mal latschen hin.
Also Rainer, alles Liebe, bleib gesund, pass auf dich auf.
Ich gebe mal Mühe.
Und
such dir doch noch was raus, was
mach
du noch... Noch schnell umschneiden wolltest.
Ich gehe jetzt noch mal ins Goldbergsche Archiv. Den nehme ich mir jetzt. Und dann nehme ich mir noch ein paar schöne Aufnahmen mit nach Hause.
Willst du noch Kaffee?
Danke, ich habe noch.
Das war mir zu trocken jetzt.